Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der Ben Schwickerath ist mit dabei. Tag der Herr.
Tag, Herr Fetzer.
Und damit uns nicht so langweilig wird, ist hier gerade noch so ein drittes Fensterchen aufgegangen. Der Einzige, der hier im Podcast mit Applaus begrüßt wird, Sebastian Böhm.
Das seid ihr aber nicht die Einzigen, die mir gerade applaudieren, weil ich sitze ja in einer sogenannten Fokusbox im Verlag Nürnberger Presse. In
unserem Was ist das für ein Fokus?
Hochmodernen, ja, mit Fokus wird er natürlich jetzt nicht rechnen können, nur weil ich in einer Fokusbox sitze. Aber Menschen sitzen um mich herum, tippen, aber eigentlich schauen sie mir nur zu, wie ich den Podcast gerade
mache. Ein bisschen neidisch, ja?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen neidisch. Einer hat gerade schon reingeschaut, hat den Fetzi dann da gesehen und so,
da gehst du dann dazu. Dann hat er Schwicker hat gesehen und ist weitergegangen.
Dass irgendjemand bei den Nürnberger Nachrichten weiß, wer der Fetzer ist.
Ja, bitte, natürlich. Erstens, weil ich ja jedem erzähle, was ich für coole Freunde habe. Und zweitens kennt man den natürlich auch so. Und drittens sitze ich gerade hier und schaue auf den Markus Södersee. Also so schön habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen.
Heißt der offiziell so oder ist der da mal irgendwie schwimmen gegangen?
Der heißt offiziell so. Erstens mal, schön, weil er das halt angeordnet hat. Okay. Ja, auch bald ja seinen Konterfei in irgendeinen Felsen reinschlagen wird hier. Also wahrscheinlich persönlich vielleicht. Weil
Mount Bavaria meinst du?
Und daneben so ein Leberkästchen.
Genau, richtig. Und ja, nach denen ist er glaube ich auch so Klaus Töpfer-mäßig schon mal durchgeschwommen hier durch den Markus Hühnersee. Also ja. Aber die Triathleten sind ja auch so durchgeschwommen, die hatten danach gesundheitliche Probleme. Das war so nebenher.
Ärgerlich. Ärgerlich.
Aber du musst wissen, Bernd, dass es in jeder Stadt in Bayern mit mindestens 30.000 Einwohnern einen Markus-Söder-See gibt. Entweder es gab ihn vorher schon, er wurde umbenannt oder er wurde halt künstlich angelegt. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Ja, das ist jetzt Quatsch.
Ja. Ach so, das ist Quatsch gewesen. Ja. Ja, davor hat ja alles gestimmt, was ich gesagt habe.
Ja, absolut. So. Ja, lass uns ein bisschen über ja, ja, können wir über Eishockey reden, ja.
Würde ich auch sagen.
Hast dich, Sebastian,
du, Markus Söder ist ja jetzt großer Eishockey-Fan, hat er auch erzählt beim Deutschland Cup. Ne, hat er noch in Russland, dass er sogar Nürnberg-Fan ist. Ich dachte, ich tippe mal nur einen Aufmacher draus gebastelt, oder?
Boah, ich habe das tatsächlich in der Langschau gesagt, dass er ein Nürnberg-Fan ist.
Ja, er ist interviewt worden bei Magenta. Für wen, welches Team er so herzlich? Ja, für meine Nürnberger natürlich, hat er gesagt.
Oh Gott, ist das peinlich. Ja. Okay, na egal. Ja. Wirklich, don't mix sports with politics.
Sowieso nicht.
Machen wir hier ja, eh absolut nicht. Nein. Nee,
gerade wenn wir nachher über Olympia reden.
Gar nichts. Und lass es bitte raus, das Thema.
Ja, Sebastian.
Okay. Gut, Markus Söder hat mit Politik ja auch nichts zu tun. Insofern hätten wir es auch gerne machen können, aber naja.
Eben.
Hast du dich eigentlich wieder beruhigt nach dem Freitagabend, Sebastian? Bist du wieder.
Geil, oder? Ja. Geil, oder? Ja? Okay, ganz, ganz ehrlich, in aller Öffentlichkeit, wie peinlich auf der nach oben offenen Böhm-Skala ist so ein Auftritt, wenn ich in einem Auto sitze und beschienen von roten und grünen Ampeln so ein Ding aufnehme, um den Ärger der Ice Tigers-Fans in Klicks und Beachtung
Weiß ich gar nicht. Also ganz ehrlich, wie oft haben wir uns auf Pressetribünen gesehen? So 4-5 Mal, würde ich sagen, ne? Und da bist du mir jetzt nicht negativ aufgefallen, obwohl das ja sogar ein sehr emotionales Spiel mal war zwischen Düsseldorf und Nürnberg in den Playoffs, wo Nürnberg da kurz vor Schluss nach außen liegt und noch Verlängerung gewonnen hat, sonst wäre die Saison vorbei gewesen. Da hast du dich auch am Riemen gerissen. Und jetzt nicht mehr,
also, oder was? Schön, dass ich jetzt da die Gelegenheit gehabt habe, dazu was zu sagen. Und es dauert jetzt die 10-12 Minuten, die, finde ich, sollten wir uns schon nehmen. Also da haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals drüber geredet. Natürlich ist es viel, viel angenehmer, wenn du über einen Verein schreibst, der gewinnt. Es ist viel angenehmer. Die Gespräche
Weiß
danach sind angenehmer. Die Stimmung ist angenehmer. Da kannst du mich mal dran erinnern. Und trotzdem ist mir das tatsächlich, obwohl ich natürlich auch mich irgendwann mal als Fan der Ice Tigers bezeichnet habe, so auch zu dem Beruf gekommen bin, ist es mir nicht scheißegal, ob die gewinnen oder verlieren, aber es ändert an meiner Grundstimmung überhaupt
ja,
gar nichts.
Geht mir genauso.
Was mich emotional viel mehr triggert, schon seit Jahren, ist Ungerechtigkeit. Und da habe ich wahnsinnig viel dazugelernt, nämlich nur, weil ich in dem Moment irgendwas aus natürlich eine Nürnberger Perspektive, weil das hat nichts mit Fan-Dasein zu tun, sondern du schaust natürlich auf die Nürnberger eher. Die fallen auch Fouls an Nürnbergern eher auf als an anderen, ist auch klar. Und das habe ich über die Jahre gelernt, das sehr viel mehr zu differenzieren, viel mehr die Perspektive der Schiedsrichter einzunehmen, sich Dinge nochmal anzuschauen, weil man, wie oft habe ich gesagt, okay, klare Fehlentscheidung, schaue es mir 5 Sekunden später nochmal an, schäme mich in Grund und Boden, weil ich es einfach in Realgeschwindigkeit nicht richtig gesehen habe und dann gesehen habe, was der Schiedsrichter da gesehen hat, dass er richtig entschieden hat. Das heißt, da habe ich wahnsinnig dazu gelernt. Am Freitag war es eine Situation, das war einfach direkt vor der Pressetribüne und es hat mich so entsetzt, dass ich mich komplett selbst verloren habe. Und auf der Pressetribüne passiert es so gut wie gar nicht mehr. Ich finde es auch wirklich unangenehm, wenn Kollegen und Kolleginnen um mich herum jubeln oder sich ärgern oder sonst was. Es ist absolut unangebracht auf einer Pressetribüne, wird immer mehr, weil auch immer weniger Journalisten auf Pressetribünen sitzen. Hat natürlich auch damit zu tun. Aber das war peinlich. Ich bin aufgestanden, habe irgendwie einmal auf den Tisch gehauen, habe irgendwas auch reingeschrien.
Also, oh je, das böse Junge. Oh je, auf den Tisch gehauen.
Ja. Viel wichtig, gibt es das im Video? Hat das jemand aufgenommen?
Sagen wir es mal so, wenn ich da als Gästejournalist gekommen wäre, ich wäre, okay, was für ein provinzieller Haufen hier, wie sind denn die alle drauf? Wirklich absolut peinlich. So hätte ich das wahrgenommen, wenn ich mich da das erste Mal gesehen hätte. Es war wirklich unangenehm. Aber die Situation gab es auch her, dass ich nach 1,5 Stunden vielen Gesprächen und mir dann gedacht habe, muss ich nochmal was dazu sagen. Es gibt noch 2, 3 andere Geschichten, weil man natürlich auch nochmal weiß, was so intern noch gesprochen worden ist. Man erfährt Dinge, die man dann auch nicht schreiben kann, die man auch nicht sagen kann, die dann das Bild nochmal bestätigen. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, es regt gerade hier alles so auf, dazu muss ich noch was machen. Gut, dann kommt halt sowas raus. So ganz großer Journalismus ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Aber es war halt eine Situation, die den Ice Tigers tatsächlich Punkte gekostet hat. Ja, man kann auch darüber reden, dass man bei 3 Möglichkeiten aufs leere Tor zu schießen vielleicht auch mal trifft, ja, und das ein bisschen cleverer zu Ende spielt und dann wäre das Spiel eh schon vorbei gewesen, ist auch völlig klar. Aber diese Häufung und diese Situation. Aber ich möchte noch was anderes sagen und zwar nicht aus Nürnberger Perspektive. Wirklich beeindruckend und das meine ich komplett so, wie ich sage, also nicht mit einem negativen Unterton, finde ich die Arroganz eines Meisters. Wie die Eisbären Berlin so eine Situation absolut ungerührt zu Ende spielen, ja, wie die einfach wie ein Jonas Müller in dieser Ecke den ersten Check fährt, der nicht grenzwertig war, sondern das war faul, das war einfach ein Bandencheck, ja. Die zweite Situation bleibt auf dem liegen und er weiß ganz genau, gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kriege die Strafe, Spiel vorbei, cool, haben verloren, ist so. Das Risiko muss ich einfach eingehen. Oder da fehlt einfach einer in dem Backcheck und wir haben eine größere Chance, da noch das Tor zu schießen. Genauso kam es dann auch. Die schießen noch das Tor, die Strafen werden nicht gegeben. Vielleicht auch, weil er Jonas Müller ist, weil er Nationalspieler ist. Kommt da alles mit rein, vielleicht auch, weil sie Eisbären Berlin sind. Das möchte ich gar nicht bewerten. Aber einfach dieses Bewusstsein zu sagen, okay, uns ist doch scheißegal, ob wir jetzt da mit einem Punkt rausgehen oder ob wir vielleicht auch 0 haben oder sonst irgendwas, sondern ich mache das jetzt einfach, weil ich Führungsspieler bin, weil ich das Scheißspiel gewinnen will und, geht dieses Risiko. Das finde ich sehr beeindruckend. Generell, wie sie da aufgetreten sind, auch danach noch, diese Unverfrorenheit dann auch nochmal in Unterzahl, in der Verlängerung einfach knallharte Checks zu fahren, Cross-Checks zu fahren, einfach zu wissen, das wird jetzt endlich gepfiffen. Also diese Abgebrühtheit hat mich wirklich schwer beeindruckt bei den Eisbären Berlin. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Die sollte man unter keinen Umständen abschreiben, nur weil sie im Moment auf Platz 6 sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch so eine Attitüde oder so eine Haltung, die man sich nur angewöhnt, wenn man einfach schon ein bisschen mehr gewonnen hat. War sehr cool von der
Das war der entscheidende Satz, glaube ich, nämlich auch. Also wenn du nämlich noch nichts gewonnen hast, hast du, glaube ich, auch viel mehr Schiss bei einzelnen Sachen, dass du dir jetzt irgendwas verbaust. Aber wenn du schon viele Sachen gewonnen hast, das ist ja das Gleiche, was auch innerhalb von Spielen passiert. Wenn du merkst, jemand hat das maximale Selbstvertrauen, der versucht dann einfach was, was du dir in einer anderen Situation vielleicht nicht erlauben würdest. Aber eben weil du es versuchst, gewinnst du nochmal. Und das ist ja wirklich so ein positiver Schneeballeffekt manchmal. Und genauso geht das ja auch andersrum, ne? Du hast irgendwie eine Krise oder bist in dem Spiel schlecht und dann traust du dir noch weniger zu und spielst den Pass eben nicht. Und dann,
da
hast du wieder
eine Chance. Warum da Dresden immer rauskommt da unten, weil das halt auch einfach negative Dynamik annimmt.
So ist das. in mehreren Ebenen interessante Situation und interessantes Thema jetzt drüber zu sprechen, finde ich. Also vielleicht für alle, die, denen die Ice Tigers nicht so am Herzen liegen und die nicht so nah dran waren, es geht um eine Situation in der Schlussphase. Ja, in der Schlussphase des Spiels Nürnberg gegen Berlin, sollte man vielleicht jetzt auch mal sagen, für die, die es nicht gesehen haben, und ein Check von Müller bei leerem Berliner Tor gegen Talas Bischer, den man hätte pfeifen müssen, sehe ich auch so. Und dann nochmal eben Müller, der sich auf Bischer draufgelegt hat, und dann fahren halt die Eisbären 5 gegen 4 statt 6 gegen 5. Und dann ist es leichter, ein Tor zu schießen. Natürlich haben sie auch die Qualität, dann dieses Tor zu schießen, beziehungsweise Tyronning hat die Qualität, das dann halt einfach zu machen. Lass mal anfangen mit dem Thema, weil du gesagt hast, du nimmst dein Video auf und postet es auf Instagram. Also ich persönlich habe immer noch einfach fast Schmerzen, wenn ich ein Video von mir auf Instagram poste oder ein Foto. Es ist wirklich so. Es ist nicht mal ein Selfie, sondern es werden ja teilweise dann auch im Stadion Fotos gemacht und ich denke mir jedes Mal, warum? Ja, also natürlich, das ist jetzt so die größte Social-Media-Plattform oder wo man Reichweite gewinnen kann. Ich fand Twitter damals, als es noch okay war, fand ich gut, weil man sich einfach inhaltlich hat austauschen können. Jetzt ist es Blue Sky, wobei das halt einfach nicht mehr so groß ist. Und bei Instagram, ich denke mir immer, warum? Ich kann damit keine Message transportieren. In dem Fall hast du aber mit einem Video, du hast einen Videokommentar gemacht und natürlich transportierst du damit eine Message und sonst schreibst du das halt auf und überlegst dir nochmal, formuliere ich das jetzt irgendwie anders? Ja, das muss ich vielleicht hier nochmal ein bisschen schleifen. Dann sagst du, lösche ich vielleicht den ganzen Absatz. Und irgendwann sagst du vielleicht, mache ich es überhaupt? Aber wenn du dir vornimmst, den Kommentar zu machen, dann schreibst du ihn halt auch. In dem Fall nimmst du ein Video auf und der Unterschied ist halt, es ist so ein bisschen noch, also es ist nicht mehr ganz so aus der Emotion raus, aber es sind ja kluge Gedanken, die du geäußert hast und warum nicht? Das ist halt vielleicht einfach dann auch eine Art zu kommunizieren und eine Möglichkeit eines Mediums im Jahr 2025. Also natürlich, ich verstehe dich, es fühlt sich blöd an, dieses Video aufzunehmen und dann poste ich das jetzt. Also im ersten Moment war ich tatsächlich ein bisschen besorgt um deine Gesundheit, weil ich dachte, im Auto ist er völlig wahnsinnig im Dunkeln. Dann habe ich gemerkt, okay, du fährst nicht. Ich sage, okay, Sebastian, doch, du bist doch so vernünftig, wie ich dich kenne. Insofern, okay, aber was spricht dagegen, das als Video zu posten? Und ich meine, so eine Situation regt zur Diskussion an. Das ist ja auch schön, dass es sowas gibt, weil dann können wir drüber sprechen und können ja vielleicht auch ein bisschen Lehren draus ziehen oder irgendwas kritisieren oder vielleicht auch Verständnis haben teilweise. Und du hast ja verschiedene Ebenen auch in dem Kommentar dann angesprochen. Warum nicht? Also, ist halt so.
Wollen wir noch konstruktiv da ganz kurz drüber reden? Jonas Müller ist nicht mein Lieblingsspieler. Ja? Ich halte ihn für einen der unterschätztest unangenehmen Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, weil er viele, viele Dinge macht oder weil er bereit ist, sehr konsequent Dinge zu machen, damit seine Mannschaft gewinnt. Mhm. Das ist aus Sicht der Eisbären absolut legitim. Es macht ihn auch zu einem der besten deutschen Eishockey-Verteidiger im Moment. Und da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Ja? Alles cool von der Seite. In dem Spiel gehen die Ice Tigers, liegen 0-2 zurück. Dann hat Charlie Sherrard einen Alleingang, macht den erstaunlicherweise auch rein, weil er hat sehr viele Alleingänge, da trifft er. Der Puck geht ganz schnell rein und wieder raus. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Tor, schaut sich danach nochmal an. Finde ich absolut okay. Ja, er war sich dann doch nicht sicher. Er will nochmal nachprüfen, dass er das macht. Es gab in diesem Spiel zwei weitere Situationen, wo er das hätte genauso machen müssen, macht's aber nicht. Ja, war zufälligerweise gegen Nürnberg, hätte er auch andersrum laufen können. Es gab viele Entscheidungen auch gegen die Eisbären, die auch strittig waren. Das muss man auch dazu sagen, gab es 2-3 Situationen. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass er halt einfach bei klaren Vergehen in der entscheidenden Phase des Spiels nicht eingreift. Und ich glaube, es ist absolut unstrittig, weil wir brauchen auch nicht nur über die zwei Fouls von Jonas Müller da reden, sondern Tyler Spischer hält ihn ja dann auch noch fest. Das heißt, Tyler Spischer macht noch einen Foul, Tyler Spischer macht nochmal einen Foul, es gibt nochmal einen Stockschlag dahinter. Und dieser Unwillen oder diese fehlende Mut einzugreifen in dieser entscheidenden Situation, das ist das, was ich dem Schiedsrichter in dem Fall vorwerf. Keinerlei sonstige Unterstellungen, sonst irgendwas in Nürnberg kommt man ganz schnell mit Verschwörungstheorien und ist alles absoluter Bullshit. Aber ich finde, Schiedsrichter müssen den Mut haben, dafür sind sie da, Entscheidungen zu treffen und nicht 5 Minuten vor Spielende zu sagen, naja, also wir waren jetzt 55 Minuten da, haben das okay gemacht. den Rest macht jetzt ihr. Es geht einfach nicht. Und das ist genau die gleiche Situation, wie wir es in den Playoffs ja dann
das auch wollte haben, ich wie sagen. Wir es ja dieselbe
in
Diskussion.
Overtime haben, wie wir es in einem Spiel 7 haben, wo man dann sagt, die Schiedsrichter dürfen jetzt nicht mehr eingreifen. Nein.
Oder doch, sie dürfen eingreifen, aber sie müssen dann für die zwei geben, für die zwei Strafen und danach ist es also okay. Jeder kriegt dann seine zwei Powerplay-Chancen und danach macht, was er wollt. Und dann ist immer diese Aussage mit Let the boys play, die Spieler sollen das Spiel entscheiden. Das ist ja völliger Quatsch, weil der Schiedsrichter das Spiel ja mitentscheidet, wenn der klare Situation nicht pfeift. Also dieses Argument habe ich noch nie verstanden und deshalb bin ich total bei dir. Ob das jetzt irgendwie in den letzten 5 Minuten eines einzelnen Spiels ist, ob es generell am Ende der Saison ist oder ja, ich finde, na klar, ich habe manchmal auch den Gedanken, dass ich mir so denke, gerade in so einem Playoff-Spiel in der Overtime und dann ist das eine 50-50-Strafe, dann bin ich auch eher geneigt zu sagen, oh, kannst du die Strafe in der Situation geben? Aber der Gedankengang ist ja eigentlich schon falsch, weil man sollte eigentlich nie Situationen mitdenken, man muss halt immer das Regelbuch mitdenken. Aber natürlich ist es klar, dass du denkst, ey, das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt, Playoff-Halbfinale, Spiel 7, Verlängerung, da gibst du keine 50-50-Strafe, weil du echt denkst, komm, ey, keinen Bock, dass sowas jetzt eine Serie entscheidet. Aber eventuell solltest du vielleicht dann jede zweite 50-50-Strafe halt doch geben.
Das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte ist doch, diesen Bezug von Ergebnis und Bedeutung von einem Tor zur Zeit oder zu der Zeit halt doch, die zu spielen ist. Ne? Wird ja auch immer drüber gesprochen, ja, ein Tor in der ersten Minute.
So viele Tore fallen, ne?
Genau, ja, aber gerade in der ersten Minute ist immer wichtig, in der letzten Minute ist immer wichtig. Ja, ein Tor ist ein Tor, das zählt genau eins. Ja, eins und wenn du dann einschießt, steht es 1-1. Es ist genau das gleiche Tor, egal wann das fällt. Eigentlich, aber wenn es natürlich... Das Spiel ist komplett anders. Ich meine, als ich deinen Videokommentar gesehen habe, ich war ja auch Freitag unterwegs, ich habe den Kommentar gesehen, okay, ich muss mir das anschauen. Hey, was da los ist in dem Stadion? Da springen alle auf, ist ja immer so die Kamera auch von der Seite dann auf die Nürnberger Fans, die sind dann, da springen alle auf, da geht's ab, das ist ein paar Minuten vor dem Ende, da zählt ein Tor nicht eins, sondern ein Tor zählt als 1,5 oder 2 oder was weiß ich. Und dann aber auch zu sagen, eine Strafe sind halt nicht 2 Minuten, sondern eine Strafe ist, das Spiel ist vorbei. Ja, und dann halt, und deswegen dieses, die, das, was total einfach ist, da fährt einer den anderen von hinten gegen die Bande und ich stehe 3 Meter daneben und weiß ganz genau, das ist eine Strafe, ja, aber trotzdem habe ich im Kopf, okay, dann geht's los, der Schiedsrichter, hundertprozentig, okay, wie lange ist noch zu spielen, das ist jetzt total super emotional, eigentlich wollen wir das genau, der Puck muss sich bewegen, ja, die Schiedsrichter sollen das Spiel nicht entscheiden, sondern die Spieler sollen es entscheiden. Jetzt, die spielen jetzt gerade, haben Torwart rausgenommen, die haben jetzt was riskiert, da ist jetzt gerade, es geht ab im Stadion, was dafür Faktoren reinspielen. Und eigentlich ist es ganz einfach, es fährt einer den anderen von hinten gegen die Bande, da muss der Arm automatisch hochgehen. Aber er geht halt nicht hoch, weil da so viel Psychologie einfach drinsteckt. Und da habe ich tatsächlich auch Verständnis für die Schiedsrichter. So, das ist das. Ja. Oder ich kann mich in deren Lage reinversetzen. Fuck, wenn ich den Arm jetzt hebe, dann bin ich derjenige, ich stehe auf dem Eis vor 7.500 Zuschauern und was weiß ich, wie viel zigtausend zu Hause und ich entscheide in dem Fall, so übertragen gesehen, ich entscheide nicht auf Strafe, sondern ich entscheide dann das Spiel. Ja, weil in dem Moment, wo der Arm hochgeht, da ist klar, okay, jetzt ist diese ganze Gaudi vorbei.
Ja, stimmt. Und andererseits, weil der Arm nicht hochgegangen ist, finde ich, hat dieses Spiel, das sehr, sehr schön war, wirklich ein tolles Eishockeyspiel von beiden Seiten, wirklich ein sehr unwürdiges Ende halt erfahren, dann finde ich. Also es hat vielen Menschen da, nicht nur, ja, natürlich nur aus Nürnberger Sicht, den Abend verdorben, nicht weil Nürnberg dann noch verloren hat im Penaltyschießen, sondern weil ich finde, dass so ein Spiel einfach nicht so zu Ende gehen darf. Was man aber auch sagen muss, und das gehört dann auch zur Psychologie, und da sollte man sich in Nürnberg, und da arbeitet man tatsächlich dran, also zumindest auf Führungsebene, weil danach hat ja dann auch keiner was gesagt. Also Wolfgang Gastner war in der Bandentür gestanden und wurde ja dann vom Co-Trainer Jochen Hechter.
Überragend.
Das wollte ich noch anmerken. Wenn ihr jemals jemand wieder in Nürnberg mit Glatze und Bart an der Bandentür stehen seht, der sich aufregt, ich bin's nicht, weil ich sitze entweder zu Hause oder auf der anderen Seite und kann mich benehmen, anders als der Sebastian Böhm. Ja, sondern kommentiere einfach das Spiel.
Sehr schön. Also auch da gibt es ja zwei Sichtweisen drauf. Natürlich, und das ist über Jahre so gewachsen, ist es nicht geil, als Schiedsrichter in Nürnberg zu pfeifen. Ja? Die hassen die Schiedsrichter da. Ob die was Gutes machen oder nicht, ob sie für Nürnberg pfeifen oder dagegen.
Bichacek, sage ich nur, Bichacek.
Ja, Bichacek, ja. Aumüller, du hast mehrere Generationen von Eishockey-Schiedsrichtern, deren Namen hier also einfach verdorben sind. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist völlig egal. Und es ist ein Problem in Nürnberg. Ja. Und natürlich, also das geht auch überhaupt nicht, dass es dann Vollidioten gibt, die aus irgendeinem Grund meinen, Dinge aufs Eis schmeißen zu müssen. Das ist wirklich das Allerdümmste, was es im deutschen Eishockey von der Fanseite her gibt. Und es regt mich kolossal auf, weil es nicht nur, dass es nichts bringt, selbst wenn es was brächte, geht es einfach überhaupt nicht. Das ist das, was Fans niemals machen dürfen. Und das ist auch ein Problem, dass es offenbar in so einem Stadion dann niemanden gibt, der zu einem sagt, wenn der da was draufschmeißt, dann sagt er, bist du gescheuert, hör auf mit dem Scheiß. Ja? Gibt es dann auch nicht. Also die klären das auch nicht untereinander, sondern es ist offenbar akzeptiert, dass man seinem Ärger dann Luft macht, indem man was auf die Eisfläche schmeißt. Ist doch kacke. Lass den Blödsinn. Ja, ist einfach scheiße. Und auch da gibt es wieder eine andere Seite. Ja? Natürlich darf ein geschäftsführender Hauptgesellschafter, sollte nicht in der Bandentür stehen. Aber wie geil war denn das? Ja, wie geil war denn diese Leidenschaft in diesen 5 bis 10 Minuten in der Halle? Die Pfiffe, diese Empörung, dieser fränkische Stolz, der getroffen worden ist. Ja? Wolfgang Gastner, der da in der Bandentür steht und eigentlich gar nicht so genau weiß, was er da eigentlich machen will.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Was ist denn das Ziel? Also will der jetzt aufs Eis gehen und Ohrfeigen verteilen? Ne? Also,
ne? Er wusste es auch nicht. Ich habe danach mit ihm geredet. Er war eine Stunde später, war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch, wo er dann gesagt hat, okay, pass auf, mein Limit ist eh schon erreicht. Ich darf gar nichts sagen. Ja? Wenn ich was sage, ja, dann zahle ich das selber. Habe ich jetzt gerade im Moment keinen Bock drauf, noch mehr Geld zu bezahlen und. War sehr angenehm. Dann haben wir das Aufnahmegerät ausgemacht, haben danach mal drüber geredet. Er war viel, viel entspannter, er war total locker. Und man hat ihm, glaube ich, auch angemerkt, dass das Momente sind, die natürlich für einen Verein auch wichtig sind. Ja,
ja.
Weil es in dieser Situation, die haben lauter Verletzte und sowas, und es kann gut sein, dass sie aufgrund dieser verletzten Situation vielleicht auch ihre Saisonziele nicht annähernd erreichen. Ja, kann gut sein, dass die Nürnberg Ice Tigers im Moment ihren Playoff-Platz verspielen, weil sie einfach keine Punkte holen jetzt im Herbst. Und da ist es dann wichtig, dass dann quasi Fans und der ganze Verein dann auch zusammendrücken und dann sagen, okay, das ist jetzt der Moment, uns wird total übel mitgespielt, also diese Schiedsrichter-Mafia von der DL. Ja, und das ist der einzige Grund, warum wir jetzt nicht in die Playoffs kommen. Das ist cool in dem Moment, ja, diese Leidenschaft, ja, und der Stolz. Aber deswegen rechtfertigt es trotzdem einfach nicht, dass man irgendeinen Scheiß aufs Eis schmeißt. Und wenn es nur ein Bierbecher ist, also hört auf mit dem Blödsinn.
Du hast absolut recht, und das Entscheidende finde ich immer, dass irgendwie was von außen kommt. Ich meine, das kennt man ja auch aus dem politischen Bereich oder wo auch immer. Ne? Wenn der Feind außen ist, dann wird halt innen näher zusammengerückt, und das kann so eine Situation gewesen sein jetzt in Nürnberg, das Spiel. Ich kann das aus der Vorbereitung aus Düsseldorf erzählen. Da war ja so, ne, Team ganz neu, man hat noch nicht so eine Teamidentität, die Hierarchien stimmen noch nicht, man weiß noch nicht so ganz, wie man so zusammenpasst und sowas. Und dann gab es ja das Testspiel gegen Krefeld in Iserlohn, das war eine schöne Mischung, und dann hat es da ja richtig gerumpelt, und dann gab es ja fast so ein Bench-Clearing-Brawl. Also es war, die sind zwar nicht aufs Eis gegangen, aber die sind ja, die beiden Spielerbänke sind aufeinander zugegangen, und Czerno war direkt in der ersten Reihe und sowas. Und da ist es ja richtig abgegangen. Und haben auch alle nachher gesagt, ja, das war doch ein absolutes Highlight. Das hat uns echt wieder zusammengebracht. Und alle sagen, hey, wir haben festgestellt, wir stehen zusammen, wir sind ein Team. Und die hätten das Spiel nach, ich glaube, das war so ein Spiel, wo sie wie hoch zurücklagen, das noch gedreht haben. Und nachher kann man natürlich fragen, und das war das Beste heute im Testspiel. Und niemand hat darüber gesprochen, dass die dieses Spiel gedreht haben. Alle nur, ja, wir haben gezeigt, dass wir füreinander einstehen. Und das ist so die Sache. Wenn der Feind von außen kommt, dann können sich alle zusammen versammeln und sonstige Differenzen irgendwie beiseite wischen. Aber da halten wir zusammen. Und vielleicht ist ja dieses Spiel im Langfristigen auch ein Vorteil für Nürnberg.
Ich habe nach dem Spiel am Sonntag, das habe ich ja kommentiert, München gegen Nürnberg, wo sie auch eigentlich wieder dafür, dass sie wirklich mit 3 Reihen oder mit 3 Blöcken ja gespielt haben, also 15 Feldspieler, wirklich ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht haben und halt zwischenzeitlich dann einfach mal im zweiten Drittel mal ein paar Minuten nicht gut gespielt haben, und dann macht München halt die Tore. Nach dem Spiel habe ich mit Evan Barrett gesprochen, und er hat dann den Satz gesagt, und es war nicht so nur ein blumiger Satz, sondern er hat gesagt, our legs may not be there, but our heart always is, so in die Richtung. Ja, also wir haben jetzt vielleicht nicht unbedingt die Beine und die Kraft, aber wir, ja, das Herz ist da und wir halten zusammen. Und das ist das.
So geht es mir in dem Podcast hier übrigens.
Genau, ja.
Da ist es nur andersrum. Deine Beine werden voll da in dem Podcast, leider dein Kopf.
Wir sprechen über Herz sprechen wir, Sebastian, ja, über Herz. Jetzt. Nee, aber das, klar, kann, also weiß, ne? Ich glaube schon, dass es eine Truppe ist, die gut zusammengewachsen ist da in Nürnberg. Ich finde, das sieht man auch. Also das ist schon auf jeden Fall ein Vorteil. Da ist da solche Aktionen, ja, wir gegen sie, können das natürlich dann auch nochmal stärken.
Was ist hier eigentlich mit der grundsätzlichen Idee, dass wir hier mal Thesen raushauen?
Ja, also. Nein, das ist
okay, so. Die erste These hatten wir jetzt.
Ich habe es versucht, ja, aber es ist.
Die Überleitung habe ich überhört, glaube ich. Was war sie in Richtung? Nee, also wenn wir in der DL sind, ich versuche überzuleiten. Wenn wir in der DL sind, haben wir jetzt zumindest Nürnberg als Mannschaft, die halt entweder halt unter die Top 10 kommt oder sie schaffen es nicht. Und ich bin bei dir, es kann durchaus passieren, dass jetzt die Phase dazu führt, dass sie es nicht schaffen. Aber es ist keine Mannschaft, die sich aktuell um den Klassenerhalt Gedanken machen muss. Das sind auf jeden Fall andere. Und dann würde ich sagen, wäre schon mal interessant, jetzt aktuell über die Teams zu sprechen, die hinten drin hängen und die vorne drin hängen. Und ich glaube, dass die hinten drin hängen aktuell, dass klar ist, dass sie bis zum Schluss ums Überleben kämpfen werden. Ob die vorne sind aktuell in der Tabelle, tatsächlich eine Chance auf die Meisterschaft haben, ist eine andere Frage. Fangen wir hinten an und nehmen uns vor allem die Dresdner Eislöwen, die wir auch in den 10 Minuten Eishockey jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, auch die Transfers, die sie gemacht haben, wie der Kader zusammengestellt ist. Und da muss ich zum Beispiel auch ein bisschen zurückrudern, weil ich vor der Saison gesagt habe, ja, das sieht alles, das ist eigentlich clever, ne? Du hast den Hudacek, der ist DL erfahren, du hast da so Verteidiger wie Braun, wie Johansson, die haben in der DL, McRae, die haben in der DL gespielt, du hast dann so Leute, die schon was gewonnen haben mit Parks und mit Ortega, und da sind wir, glaube ich, gerade beim Problem. Die haben mal was gewonnen und sind offensive Spieler, Parks und Ortega vor allem. Aber die haben halt auch noch nie gegen den Abstieg gespielt, ne? Und zwar so krass mit einem Aufsteiger, der halt einfach, ich meine, jetzt an diesem Wochenende kein einziges Tor geschossen, der halt einfach dieses Niveau noch nicht gefunden hat, das man braucht und vielleicht auch nicht mehr findet im Laufe der Saison.
Ja, das wäre, ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass es mehr findet, weil wir haben am Anfang der Saison darüber geredet, das Jahr ist sehr viel Erfahrung da und auch eine gute Stimmung natürlich, ne? Wir fahren mit Tausenden nach Berlin und alles hier ist ausverkauft und Wintergame und bla bla bla. Aber was natürlich auch immer großes Thema war, wir müssen uns erstmal an das Niveau gewöhnen und da ist vor allem das Tempo mit gemeint. Und ich finde, sie haben es bis jetzt nicht geschafft. Und ich glaube, sie werden es auch nicht mehr finden, weil wenn wir mal gucken, wie alt die alle sind, ne? Also das ist ja fast jeder, der irgendeine entscheidende Rolle spielt, ist älter als 30, teilweise älter als 35. Und das sind auch einfach Leute, die haben ihre besten Tage hinter sich. Natürlich können die spielerisch viel wettmachen oder durch Spielerfahrung oder durch Spielverständnis und Erfahrung. Aber in dieser Liga ist es mittlerweile einfach so, dass du die Beine bewegen musst. Und ich sehe Dresden nicht in der Lage, anständig die Beine zu bewegen. Und das hat ja Niklas Sundmaz auch jetzt nach dem Spiel in Köln gesagt. Wir sind im eigenen Drittel zu langsam. Und ich weiß nicht, wie sie das noch ändern wollen.
Ja, wie immer kommt dann natürlich irgendeiner, der dann ganz schlau daherredet und sagt, das hat mit den Beinen nichts zu tun, das hat mit dem Kopf was zu tun. Ich habe ja Dresden auch hier gesehen, habe da auch zumindest bei Magenta dann das Auswärtsspiel dann von den Ice Tigers da verfolgt und wahrscheinlich können die genauso schnell skaten wie alle anderen auch, aber sie können nicht so schnell denken. Also sie kommen da halt einfach in diesen Situationen im defensiven Drittel. Das ist wirklich verheerend, also wirklich verheerend. Und da kommst du natürlich auch nie in einen vernünftigen Spielaufbau, kommst nie in Situationen und kannst dann natürlich auch nie die offensive Qualität, die Parks und Ortega und natürlich zweifelsohne haben, kannst du dann auch nie ausspielen, weil du halt nie geordnet und vernünftig im Spielaufbau dann über die andere blaue Linie dann kommst und Spieler wie Ortega ja auch komplett andere Rollen übernehmen müssen. Also natürlich fällt der dann da immer wieder auf, aber auf einer Eisfläche an Stellen, wo Ortega nicht auffallen sollte. Ja? Also das ist eine Zeitschock normalerweise.
Ja, der ist ja noch nicht der organisierte Backchecker, ne?
Es kommt dann noch dazu, also defensiv dann auch noch. Und jetzt hast du dann, also ich meine, die reagieren ja auch, ne? Also du merkst ja diese Verzweiflung auf der Torhüterposition, glaube ich, wahrscheinlich nicht so schlau, aber das lässt sich natürlich auch immer leicht sagen, wenn man da nicht dran beteiligt ist. Also Olkinura jetzt statt Hudacik dann im Tor, mit einem Torhüter, der noch hinten dran ist und der da eigentlich der stabilste noch ist. Also es ist alles schwierig. Aber dann holen sie halt auch einen 29 Jahre alten Spieler, der eigentlich ja auch wieder vom Namen da wirklich was, also das ist sehr stark, was die da holen. Lenz Boomer hat einen Namen gehabt und. Aber es waren halt alles nicht die richtigen Spielertypen. Und bei Rook Chartier wird es ja auch sein, dass ein Spieler das natürlich nur kaum verändern kann. Ja? Also auch der wird nicht den Spielaufbau dann organisieren können und. Also das sind so strukturelle Probleme, die sich auch durch einzelne Nachverpflichtungen wahrscheinlich nicht lösen lassen. Und ich finde es total schade, weil es eigentlich ein geiler Standort für die DEL wäre. Aber im Moment sehe ich das auch überhaupt nicht, wie die da rauskommen sollen.
Ja, und das große Problem ist natürlich auch immer direkt der Spielstart, ne? Also wenn du jedes Mal nach dem ersten Drittel zurückliegst und teilweise wirklich chancenlos bist, also jetzt in Köln auch wieder, was waren es, irgendwie 4-17 Schüsse? Also klar, Köln ist eine starke Mannschaft, gerade zu Hause, und wie Sundblatt ja auch gesagt hat, für manche war es zum ersten Mal in so einer großen Halle, da bist du vielleicht ein bisschen so überwältigt von dem ganzen Drumherum und sowas. Aber einerseits, wenn das Spiel dann irgendwie mal 2-3 Minuten läuft, da musst du doch im Spiel sein. Und die Dresdner verschlafen jedes Mal den Start. Also wenn wir uns auch mal die Drittelstatistiken angucken, da reden wir über minus 16 Tore nach dem ersten Drittel. Also es wäre ja schon schwierig, wenn es irgendwie nach dem zweiten Drittel unentschieden steht, ein Spiel zu gewinnen. Aber wenn du jedes Mal so früh und teilweise mit 3, 4, 5 Toren zurückliegst, ja, was willst du dann noch machen?
Ja. Wo wir gerade bei Minus sind und vielleicht dann kommen wir relativ schnell zu Plus-Minus. Aktuell die Dresdner Eislöwen natürlich auch ein super Beispiel dafür, dass Plus-Minus keine Einzelstatistik ist, sondern eine Teamstatistik. Wir reden über Austin Ateger, der 12 Punkte gemacht hat und 8 Tore geschossen hat, aber der steht bei Minus 17, ne? In der Plus-Minus-Statistik.
Gut, der rennt halt auch nicht zurück, wenn die den Puck verlieren. Ne?
Ja, klar, es ist in dem Fall vielleicht eine individuelle Statistik, aber Justin Braun hat Minus 18, das ist nochmal eines schwächer, und der hat ja letztes Jahr in Straubing halt Plus 12, ne? Weil er einfach in einem anderen Team gespielt hat. Aber, was sich daraus vielleicht folgern lässt, was bedeutet das dann für potenzielle Aufsteiger in den nächsten Jahren, die halt nicht so viel Potenzial jetzt haben, wie Frankfurt war es schon eine Ausnahme, ne? Die dann halt irgendwie Rowney und Bock auf einmal haben und dann von der Güteklasse hat halt Dresden jetzt keinen Spieler. Aber wie musst du eine Mannschaft zusammenstellen, dass sie dann eben sich in der Liga zurechtfindet? Du kannst doch da nicht schauen, wer hat gepunktet, vielleicht sogar schon mal in der DL oder in anderen Ligen, wer ist ein guter Scorer, sondern du brauchst einfach erstmal vor allem läuferisch starke Spieler. Erinnere dich an Bietigheim zurück, die haben schon mit Tempo gespielt und haben halt dann gekontert, weil sie gewusst haben, okay, das ist unsere einzige Chance zu überleben in dieser Liga.
Ja, ich meine, das große Problem ist und bleibt natürlich einfach die verschiedene Kaderzusammenstellung. Und wenn jetzt ja in der Phase wahrscheinlich schon die meisten Verträge gerade mit deutschen Spielern für die kommende Saison gemacht sind, wie will ein potenzieller Aufsteiger dann im Mai oder Ende April dann wirklich noch Spieler zusammenfinden? Gerade mit den unterschiedlichen Ausländerregeln, ne? Dass du vorher halt nur 4 hast und jetzt sind's 9 in der ersten Liga. Da muss irgendeine Form von Angleichung her, ne? Und vielleicht muss auch generell so eine andere Kultur daher, dass die Verträge nicht immer so früh gemacht werden. Aber du kannst ja nicht als Zweitligisten sagen, ey, Erstligisten, bitte unterschreib jetzt noch keine Verträge, ne? Also, welche Handhabe willst du da haben? Aber das ist natürlich das große Problem. Egal, wer da aufsteigt, er hat im Zweifel einen Kader, von dem er maximal die Hälfte gebrauchen kann. Und dann ist die Frage, wo kriegst du jetzt die andere Hälfte her?
Also, ja, bei deutschen Spielern reden wir ja noch gar nicht.
Ja, bei deutschen Spielern ist es gar nicht möglich eigentlich.
Dass wir da über den März reden und dass das schon dann wirklich spät ist. Ich meine, die müssen ja im November, sind die wichtigsten deutschen Spieler, die vielleicht keinen Vertrag haben für die kommende Saison, sind schon unter Vertrag. Also das ist ja jetzt schon passiert. Kannst du als Zweitligist ja überhaupt nicht mit. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch wieder eines dieser vielen Probleme, die sich wirklich in einem Zusammenspiel lösen lassen müssen. Und das ist total naiv, dass man das irgendwie erreicht, dass man da irgendwie Anpassungen vornimmt. Das Einzige.
Ja, also die einzige Lösung wäre, DL und DL2 gehen unter ein Dach und haben komplett die gleichen Regeln. Das wäre halt möglich.
Genau, das wäre
möglich. Aber selbst dann hast du ja nicht den kompletten Kader direkt zur Verfügung.
Genau. Und ich glaube, dass tatsächlich, also das dauert ungefähr noch 15 Jahre, ne, bis man das dann kann. Aber als Zweitligist ist es wahrscheinlich halt auch nicht so dumm, auf den eigenen Nachwuchs anzusetzen und den so weit zu
spielen. Gerade wenn man einen der besten Deutschlands hat, ne? Mhm.
Ja, wobei ich dann auch sagen muss, logisch, eigener Nachwuchs, deutsche Spieler, läuferisch starke Spieler, aber du brauchst ja trotzdem auch spielerische Qualität, die eine ganz andere ist, ne? Also einfach, es geht ja auch nicht nur darum, schnell laufen zu können, sondern du musst dann einfach auch Situationen schnell erkennen und brauchst natürlich schon auch die spielerische Qualität und wahrscheinlich auch Spieler, die auf dem Niveau schon mal gespielt haben, ob in der gleichen Liga oder in einem anderen Land, ist wieder hingestellt. Also es ist einfach eine extrem schwierige Aufgabe, so eine Mannschaft zusammenzustellen.
Und du hast vorhin Frankfurt erwähnt, das fand ich total spannend, weil die haben nämlich einen Verteidiger damals gehabt, der hieß Davis Van Dane, ja? Mhm. Ja? Der jetzt herausragendes in der DL2 und den, obwohl er gut gepunktet hat und gute Statistiken hatte, aber den ich total überfordert hielt in der DL. Der konnte das Team, der konnte an der blauen Linie, hat er seine Situationen gehabt, aber im eigenen Drittel war der auch ganz oft überfordert dann in diesem ersten Jahr. Also den fand ich total schwach. Ja. Du kannst ja mit so einem Spieler, den musst du natürlich halten, ja, noch hält und sonst irgendwie, natürlich musst du den mit dem aufsteigen dann zusammen, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das auch der richtige Spieler dann für die DL ist.
Ich meine, du siehst auch wirklich, wenn du ein bisschen mehr DL2 verfolgst, wie ich das ja zwangsläufig mache, der Unterschied ist doch noch gewaltig. Also es wird zwar immer wieder gesagt, nee, die Liga hat sich so toll entwickelt und das mag ja auch stimmen. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich vor 10 Jahren keine DL2 geguckt habe. Aber die DL entwickelt sich halt auch weiter. Und wir reden da eben nicht nur, wie Fetzig gerade richtig sagte, über Tempo. Wir reden da vor allen Dingen auch über diese kleinen Sachen, wie dass der Pass halt mal aufs Tape kommt und nicht in die Schlittschuhe und dass der Puck nicht so oft verspringt und so. Und da sind die Unterschiede halt riesig groß zwischen den Ligen. Also guckt euch mal ein DL2-Spiel an, wie viel Torchancen es da gibt, weil beide Seiten so unglaublich viele Fehler machen. Und in der DL2 wird das zwar auch mal bestraft, da kannst du auch mal richtig Klatsche kriegen, wie es Kaufbeuren am Wochenende. Aber meistens oder oft kommst du halt damit trotzdem noch durch. Aber wenn du diese gleichen Fehler in der DL machst, hast du 20 Tore pro Spiel. Und der Unterschied ist halt immer noch riesig zwischen den Ligen und deshalb kannst du nicht sagen, wir gehen mit unserer Aufstiegsmannschaft, wie das in anderen Sportarten möglich ist, mit so ein paar kleinen Ergänzungen. Ist das halt nicht möglich? Du brauchst fast immer ein komplett neues Team und da sind wir wieder im Thema von eben. Wie willst du im Mai dir noch ein komplett neues Team zusammenstellen?
Schwierig. Einziger Vorteil für Dresden, dass jetzt Iserlohn nicht so weit weg ist. 4 Punkte sind es aktuell und ja, jetzt auch nicht so viel mehr überzeugt. Aber da hast du halt mehr Spieler, die zumindest in den letzten Jahren auf diesem Niveau schon gespielt haben. Wobei der Kader von Iserlohn,
das ist
halt
so einen einzigen glatten Sieg in der ganzen Saison nach 19 Spielen und die sind nicht Letzter. Das ist schon hart.
Ja, gegen wen war das nochmal? Sein Sieg war das nochmal nur gegen Nürnberg? Nee, gegen Ingolstadt am ersten Spieltag. Gegen Stimmt, Ingolstadt gegen haben die gewonnen. Genau, so. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Da ist halt für mich, das ist ein bisschen anderes Thema, aber bei den Roosters, also ich erkenne ja immer, wie viel Umbruch es bei einer Mannschaft gegeben hat, wenn ich dieses erste Mal kommentiere, weil ich habe ja immer mein Kaderblatt pro Mannschaft fürs Kommentieren und bei manchen Mannschaften tausche ich halt da 3-4 Spieler aus, jetzt zum Beispiel bei Nürnberg jetzt im Sommer war es halt einfach so, okay, dann ist der halt weg, der ist neu dazu, das ist halt auf 3-4 Positionen, Verteidigung fast unverändert und bei Iserlohn ist es halt einfach immer so, da sind halt dann nur Lücken und dann kommen die Spieler erstmal in Rot rein, weil ich weiß, zu dem muss ich mir noch was rausschreiben, die kenne ich noch gar nicht, also oft auch so, ich kann dann bei manchen Mannschaften kann ich dann sagen, okay, den habe ich ja schon, den Spieler habe ich ja schon woanders, den habe ich ja schon mal in Ingolstadt gesetzt oder in Straubing oder sonst was, dann kann ich mir den holen, ne, aus meinem Dokument. Bei Iserlohn kann ich mir nichts holen, die kommen normalerweise aus einer anderen Liga und ich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Insofern ist das für mich so das Thema bei den Iserlohn Roosters, die auch hinten drin hängen, da fehlt halt einfach so, ja, die Stringenz auch in der Kaderplanung beziehungsweise einfach auch mal so ein Kern der Mannschaft, der ein paar Jahre da bleibt und mit dem gleichen Trainer, wo sich dann einfach mal eine Philosophie auch entwickeln kann über Jahre. Ich weiß, es ist schwierig, wenn du Jahr für Jahr gegen den Abstieg spielst, was halt bei Iserlohn einfach der Fall ist. Ja, die haben diesen jetzt was Augsburg jetzt aktuell hat, ja, oder was Schwenningen gehabt hat, na, diesen Sprung nach vorne, dass du mal sagst, okay, jetzt läuft mal eine Saison besser und dann habe ich mich so im Kopf auch etabliert als vielleicht eher Top-10-Team. Das hat Iserlohn nicht. Die sind halt eigentlich ja, so der klassische Tabellen-13. Ja, und nicht nur auf dem Papier gewesen, sondern auch so vom Gefühl gerade noch so gerettet, aber halt auch nie mit dem Sprung nach vorne. Und logisch musst du dann wieder was ändern oder solltest du was ändern, dann wollen Spieler vielleicht auch nicht bleiben. Aber das ist natürlich ein Problem, dass da keine Konstanz da ist.
Das sehe ich auch als größtes Problem. In Iserlohn ist ja gefühlt jedes Jahr der große Umbruch, jetzt wird alles besser. Und natürlich ist es manchmal so, dass du manche Leute nicht halten kannst, wie so ein Sven Ziegler zum Beispiel. Aber andere, finde ich, ohne da jetzt natürlich die Vertragsdetails zu kennen, aber da werden auch oft mal so die Topscorer abgegeben, wie jetzt so ein Dark Call oder so ein Gersic oder sowas, wo ich mir denke, hätte doch halten können, oder? Also klar, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die in der Kabine sind, ich weiß nicht, was da finanziell läuft und ne, das lässt sich von außen so einfach sagen. Aber manchmal kommt es mir zumindest von außen so vor, als sei der Umbruch in Iserlohn auch größer, als er hätte sein müssen.
Ja, und andere schaffen es ja auch, die ähnlich sportlich erfolgreich sind oder eben nicht erfolgreich sind. Ne, schaffen sie auch irgendwie so eine Identität zu schaffen und eine Mannschaft auch mal länger zu halten und Spieler länger zu halten, auch wenn sportlich vielleicht nicht so läuft. Aber wie gesagt, da ist halt auch ein Problem, dass es diesen Ausrutscher nach oben oder diese eine Saison, wo es mal besser gelaufen ist, nicht gegeben hat bei den Iserlohn Roosters zuletzt. Sondern wenn man sich wo raufziehen kann, dann eben an dem Lauf, dass man den Abstieg verhindert, ne? Oder nochmal von 14 auf 13 springt oder so. Aber nicht dieser Sprung da mal in die Top 10 und sagen, okay, das ist jetzt mal, da kann man jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt gehen. Es ist der Schritt, ist aktuell einfach Abstiegskampf, die Schritte.
Bin mir auch nicht sicher, ob das, also ich kann das nachvollziehen, dass man den Standort stabilisieren will und dass man das über die skandinavische Schiene dann versucht, aber ob das wirklich zu Iserlohn passt und zu dem, wo man da über Jahre Erfolg hatte, nämlich
Schweden als Thema, oder?
Das habe ich auch gerade gedacht.
Nee, da habe ich nicht dran gedacht, aber sehr schöner Gedanke auch, ja. Aber halt mit Emotion und wo man dann halt die entscheidenden Heimspiele dann doch noch gewinnt und dann irgendwie rumbiegt und so mit den Fans und sowas und ob da dann diese durchaus erfolgversprechende, aber halt unterkühltere Spielweise dann dazu passt, also nicht nur über den Trainer, sondern auch über die Spieler, das weiß ich nicht und hat im Sommer, finde ich, schon nicht so gut ausgesehen und wenn die nicht das Glück gehabt hätten, dass Daniel Fischbuch irgendwie woanders hat, keinen Vertrag mehr bekommt, wo würden die dann stehen? Also ich meine,
er hatte woanders einen Vertrag, warum
war das? Achso, ah ja, richtig. Darf ich jetzt die Überleitung dann machen?
Ja, mach du mal eine schöne Überleitung.
Ich bin doch dieser Social-Media-Typ, ne? Der jetzt da...
Ja, ich weiß, du machst also Videos auf Autos und so. Ja.
Alter Mann spricht in sein Handy und versucht da irgendwie junge Menschen zu erreichen. Ja. Das wäre dann auch so ein Take, für den man mich dann auch, wo man sich wirklich auch gut drüber lustig machen kann. Aber ganz ehrlich, schon die geilste DL aller Zeiten im Moment, oder?
Ey, sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso.
Ist absolut. So. Ja. Nee, und jetzt noch ernsthaft dazu, ist gar nicht so dumm, ne? Weil wenn du im Moment die Eisbären Berlin aus Gründen, Verletzung, Stanley Cup Hangover oder wie auch immer diese Trophäe in der DL heißt. Ja, also gibt viele Gründe dafür, warum das halt am Anfang vielleicht nicht ganz so geil läuft und so. Wir sind ja Sechster, ist alles völlig okay, finde ich. Überhaupt keinen Grund, da irgendwie zu über zu reagieren. München läuft auch mit neuem Trainer, vermeintlich neuem System und sowas, läuft auch noch nicht so geil, Siebter. Aber ich glaube, dass Ingolstadt und Straubing da vorne halt an 1 und 2 keine Momentaufnahmen sind, sondern das sieht halt richtig, richtig geil aus. Bei Straubing überrascht es mich null, weil der Sommer war einfach überragend und total klug gemacht. Und die Probleme, die sie vielleicht in den Vorjahren hatten, dass sie vielleicht auf Ausländerpositionen nicht ganz mit den anderen Teams mithalten konnten, nicht ganz die Qualität hatten und dass sie vor allem halt auch einfach keine Torhüter hatten, ja, mit denen man irgendwie am Ende dann nochmal irgendwie mithalten kann. Diese beiden Probleme haben sie beide gelöst, also Halloran, Madden und Allison, der dann auch später noch kam, sind absolute Top-Ausländer in der DEL. Haukeland ist ohnehin einer der besten Torhüter. Dann haben sie auch noch sehr klug dann diese deutsche Basis dann vergrößert. Natürlich Semenski verloren, darf man auch nie vergessen, ja. Hey,
was das für beiden, Semenski und Stachowiak, ne, die beiden jetzt vorne sind. Semenski und Stachowiak, zwei deutsche Nationalspieler, die nach Nordamerika gehen und keiner.
Eigentlich,
ja. Ja, genau, und keiner sagt, ja, gut, ist halt so, dann läuft trotzdem.
Ja. Wobei der Unterschied, finde ich, zwischen Straubing und Ingolstadt ist so, dass ich wirklich dran glaube, dass Straubing auch in den Playoffs eine Mannschaft hat, um ganz, ganz tief zu kommen, weil sie eben einen sehr, sehr tief besetzten Kader haben, weil sie unglaublich ausgeglichen sind, sieht man ja auch an dem Scoring da. Und dann haben aber trotzdem individuell starke Spieler, die auch Spiele übernehmen können. Marcel, man muss ja bei Harold
Bayer, mal nach,
wie dieser Verteidiger da heißt, der in Straubing so gut ist. Marcel.
Ja. On Fire heißt er.
Ja, genau. Würde mich auch interessieren, was da vorgefallen ist, weil wenn man den nicht mal zum Deutschen Cup mitnehmen kann, also da muss irgendwas sein, was ich nicht verstehe, was ich nicht kenne. Also es gibt für mich keinen Grund, Marcel Brandt, wenn ich es zum Deutschen Cup mitzunehmen. Olympische Spiele vielleicht nochmal was anderes, aber ja, egal. Überragend im Moment und wirklich auch einer der Spieler, die halt einfach unfassbar Spaß machen, weil wenn der über die blaue Linie fährt und ausholt und man sich denkt, Moment, 1988 oder was? Die wollen ja also das Spiel wieder zurück. Aber der trifft dann halt auch noch. Ja,
also, genau.
Also sensationell, finde ich richtig geil, richtig spektakulär. Und da glaube ich eher dran, dass das dann auch in den Playoffs dann Erfolg haben wird. Das war bei Ingolstadt, glaube ich, letztes Jahr schon so ein bisschen ein Problem, dass das nicht unbedingt zur Playoff-Kader ist. Könnte es
ja, wobei sie auch in Hudacek reingerannt sind. Die hätten das Halbfinale gegen Köln auch gewinnen können, wenn sie ein bisschen mehr das Tor getroffen
hätten.
Ja, da waren sie jetzt nicht die schlechte Mannschaft. Ne? Ja, muss man schon sagen. Aber ich bin da grundsätzlich bei dir, ist auch so ähnlich wie meine These, weil also meine These ist auch, wie wir letztes Jahr vor der Saison, vor den Playoffs, jetzt vor der Saison geredet haben, gab es ja für uns immer nur Berlin. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die Berliner das wieder so souverän machen. Also sie sind immer noch mein Top-Favorit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wer da alles fehlt und dass das natürlich auch ein bisschen braucht, um wieder in die Gänge zu kommen und sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so gar keine Zweifel daran gibt, wer den Titel holt. Weil ich finde, Straubing ist wirklich for real, um das mal so zu sagen. Also klar, man muss auch sagen, die sind gerade, natürlich klappt da auch alles. Also Marcel Brandt schießt ja irgendwie, es ist ja wie so Spaßvideos, wenn jemand irgendwie versucht, ein Billardspiel zu verlieren und haut das Ding irgendwie an die falsche Bande und dann geht's trotzdem rein. Also es kommt mir vor, der Brandt könnte wahrscheinlich gerade einen Rückhandpass zum eigenen Torwart spielen, der wird irgendwie einen Weg ins gegnerische Tor finden. Aber die haben auch sehr hohe Schussquoten, also deutlich über 10% machen sie gerade rein. Das wird vielleicht die ganze Saison auch nicht so weitergehen. Aber trotzdem ist das, wie du richtig gesagt hast, ein Team, das ist sehr gut verstärkt, genau wie Ingolstadt es vergangene Saison gemacht hat. Genau die Probleme adressiert, die es gab, das hat Straubing dieses Jahr gemacht. Und ich sehe aktuell kein Team, wo ich sagen würde, ach gut, wenn die dann in den Playoffs gegen Straubing spielen, dann werden die schon packen. Also klar, Berlin bleibt mein Topfavorit, aber mich würde echt nicht wundern, wenn dieses Jahr in Straubing was ganz Großes passieren könnte.
Meine Frage zu euren Thesen. Lasst ihr euch da einfach vom Hauptrunden-Eishockey blenden.
Das hatten wir ja, auch in den letzten Jahren. Aber Straubing ist ja auch ein toughes Team, ne? Also
ja.
Ich finde die gerade zu Hause auch, ich finde, die können auch Playoff-Eishockey spielen.
Klar, können die das. Sind ja auch ins Halbfinale mal gekommen. Aber es war halt dann immer eine Mannschaft da, die über eine 7-Spiele-Serie halt einfach noch besser war. In dem Fall halt bei Straubing ist es halt Berlin gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Aber Ja, Berlin weiß es halt, wie es geht in den Playoffs auch und hat es gezeigt in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass die auch irgendwie null Panik schieben jetzt, weil die bloß Sechster sind. Und es ist ja auch, ich meine, es ist ein Wochenende unter dem Strich von Platz 6 auf Platz 2. Sind vier Punkte.
Wie oft müssen wir noch sagen, dass wir immer noch voll an Berlin glauben. Aber wenn man jetzt im November über die Playoffs redet, was man ja immer machen sollte, dafür sind ja solche
Formate, fangen sie an.
Klar, dass man über so einen Blödsinn dann auch schon redet, den man noch überhaupt nicht abzusehen ist. Aber also im Moment sind wir in der DEL in einer Situation, wo es mich null überraschen würde, wenn Straubing im Viertelfinale ausscheidet, wenn Berlin im Viertelfinale ausscheidet. Weil
du hast ja Mannheim, ne?
Sieben, acht Mann, genau, wir reden nicht über Mannheim, wir reden nicht über Köln, wir reden eigentlich nicht über München und das Potenzial, das da immer noch da ist und nicht wirklich ausgenutzt wird bisher.
Und das Bremerhaven übrigens, die sind auch eine ganz okay Mannschaft, ne?
Ja, da sage ich einfach gar nichts mehr dazu. Aber also ich meine, wir haben jetzt sieben Mannschaften aufgezählt, glaube ich, sieben oder acht Mannschaften. Und bei keiner Mannschaft wird es mich verwundern, wenn sie im Viertelfinale ausscheiden, und bei keiner wird es mich verwundern, wenn sie als Underdog im Viertelfinale den Favoriten raushauen würden. Überhaupt nicht. Und das ist doch richtig geil eigentlich.
Absolut. Das ist endlich das, was uns seit Jahren erzählt wird. Jeder kann jeden schlagen. Und ja, das galt immer schon für die Hauptrunde und für einzelne Spiele. Da kann auch der Tabellenletzte mal beim ersten gewinnen und sowas. Aber in den Playoffs sind wir uns ja alle einig, da war es eigentlich doch immer ein bisschen mau, weil gucken wir mal bitte, wer seit 2015 Meister geworden ist. Genau, drei verschiedene Teams. Aber dieses Jahr gebe ich dir völlig recht. Es ist völlig offen und das ist wirklich ehrlich gesagt verfolge ich jetzt Basketball und Handball nicht so richtig, aber ich glaube, das ist doch schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von der DEL, ne? Das heißt nicht, dass die jetzt neue Fans über die Bubble hinaus gewinnen wird, aber trotzdem ist das doch wirklich mal schön, vor den Playoffs oder generell in der Saison keine Ahnung zu haben, wer das Ding gewinnt.
Ja, aber es ist doch auch so eine Momentaufnahmendiskussion. Vor ein paar Monaten haben wir...
Also die Moment ist fast zur Hälfte vorbei, ne?
Die Hauptrunde ist.
Du willst Fakten haben, weil vorhin ist PDO angesprochen worden. Es gibt keine herausragenden PDO-Werte. Die sind alle relativ normal. Also sowohl im Negativen als auch im Positiven. Es gibt statistisch keine Ausreißer, wo man jetzt sagt, naja, okay, das wird sich natürlich auch wieder normalisieren. Im Moment ist das noch nicht der Fall.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir sprechen Jahr für Jahr darüber, okay, ja, das könnte eine Mannschaft sein, die da eine Rolle spielt. Und die spielen ja teilweise auch eine Rolle. Also wie gesagt, Straubing war auch schon beim Halbfinale, ja, und war da nicht die schlechtere Mannschaft gegen Berlin. Aber unter dem Strich hat er Berlin dann mit 4-1 gewonnen damals. Und das, ja, warum das so passiert ist, dass einfach die Qualität da ist bei Berlin. Ich sag nur, ich traue den Mannschaften auch zu, ins Halbfinale zu kommen und dann da nicht der Außenseiter zu sein. Aber wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, was dann in den Playoffs passiert. Deswegen bin ich nicht ganz so euphorisch. Tut mir leid.
Ja, aber in Straubing hat man halt bisher in den Playoffs auch immer nur diese Plane da ins Tor gehängt irgendwie, wo dann halt ein paar Ecken dann frei waren. Und jetzt haben sie da halt ein Torhüter stehen. Vielleicht schon auch ein ganz gewaltiger Unterschied.
Und vor allen Dingen einen, der echt was zu beweisen hat, ne? Weil er halt einen extremen Hals hier zwei Jahre hatte und jetzt endlich wieder eine Mannschaft hat, die vor ihm verteidigt, wie er sich das wünscht. Und der kann auch nochmal deutlich heißer laufen, als er gerade eh schon ist.
Ja, und das ist tatsächlich, Sebastian hat es ja schon gesagt, aber das ist schon nochmal der Unterschied zwischen Straubing und Ingolstadt. Ingolstadt hat echt schlechte Fangquoten und das können sie jetzt natürlich kaschieren, wenn die pro Spiel 6, 7, 10, 35 Tore schießen. Ja? Und Riley Barber wird aber dann auch nicht Hattrick um Hattrick schießen, wenn es dann mal Viertelfinale, Halbfinale heißt. Ne? Also denke ich mal. Insofern kannst du dann vielleicht mal ein Spiel in den Playoffs mit 6-5 gewinnen, aber halt nicht eine ganze Serie mit 24-30-25.
Aber es ist schon geil, wenn man da im Sommer sich das so anschaut und dann fuchst man sich da so ein bisschen rein und denkt sich, naja, dieser Barber, sehr unwahrscheinlich, dass der nicht funktioniert. Aber wie der dann funktioniert und wie selbstverständlich der Tore schießt, und zwar ist ja nicht so, dass der immer nur, der schmelzt ja die Dinger nicht nur rein, sondern der schießt aus der Distanz, der fälscht ab, der macht alles. Also so ein Torjäger habe ich schon lange nicht mehr in der DL gesehen und ja, cool.
Das ist schon nett, ne? Wobei ich sagen muss, auch bei Straubing, ne, wir reden alle über Brandt und Halloran und sowas, aber was denn mit Ellis Hede? Hat auch schon 10 Saisontore nach 19 Spielen. Das ist jetzt auf die ganze Saison gerechnet auch deutlich mehr als 20. Also, ja, du kennst ihn aus Nürnberg besser, ne?
Stark gerechnet, Bernd. Ne?
Ja, aber wir haben doch
10 und 19 auf die ganze Saison, oh, ist schwierig, jetzt drei Satz, aber
nein,
doch,
ich wollte
mehr
doch nur
als 20.
Sagen, dass doch 20 immer so eine Wegmarke ist. Ja, und die wird der Stand jetzt brechen. Und das hätte man vor der Saison auch nicht zwingend erwartet, dass es aktuell oder dass es Stand jetzt 3 Spieler in Straubing gibt, die am Ende alle mehr als 20 Tore haben. Finde ich schon krass.
Ja, bei Hede war es einfach so, dass er einfach nur wirklich auch so eine Stabilität hat hinbekommen müssen, auch körperlich. Ja. Also der hat sich ja selber drüber lustig gemacht, wie der in Nürnberg halt irgendwie so Backscored und Frontscored-Werte und sowas, ja, dass sie halt dann doch nicht so ganz vergleichbar waren mit den anderen. das hat halt einfach eine Zeit lang gedauert. Der hat ja immer wieder Spiele gehabt, wo er total explodiert ist, auch Schön-Nürnberg, also wo er dann zwei Tore geschossen hat und wirklich wie NHL-Spieler ausgesehen hat, also von der Geschwindigkeit, vom Schuss her, der hat alles mitgebracht. Aber der hat halt einfach diese Stabilität, die hat noch gefehlt und hat ihm, glaube ich, das letzte Jahr in Straubing nochmal extrem gut getan. Und jetzt zeigt er das halt im Moment in der Mannschaft, ja, nochmal, in der halt alles im Moment richtig läuft. Und die werden auch noch ihre Hindernisse dann haben und da wird es vielleicht auch nochmal, wobei selbst mit Verletzungen, ja, also Tyler Madden hat ja auch erst 10 Spiele gemacht oder sowas als herausragender, also da gab es ja auch schon Ausfälle. Ich glaube, die sind wirklich gut aufgestellt dieses Jahr.
Bis zur Meisterschaft ist noch ein bisschen hin, etwas früher kommen die Olympischen Spiele und natürlich müssen wir auch ein bisschen über Olympia und vielleicht den Olympiakader sprechen hier im Roundtable. Und ich habe eine Frage an euch, weil jetzt immer der Kader natürlich diskutiert worden ist und natürlich die NHLer feststehen und eigentlich auch klar ist, okay, die so AHL mit NHL-Potenzial, also gerade so Stachowiak, meiner Meinung nach Semansky, aber egal, so rund die Hälfte des Kaders steht und um die andere Hälfte bewerben sich halt DEL-Spieler. Wer ist denn aus der DEL der größte Lock? Also wer hat diesen Platz aus eurer Sicht sicher? Gibt's da einen?
Jonas Müller, klar. Also weil die Verteidigung sich halt von alleine aufstellt, mehr oder weniger. Und wenn er fit ist, wisst man. Aber spannender sind ja die Stürmer. Und da gibt's für mich, ehrlich gesagt, nur einen aktuellen, das ist Freddy Tiffels. Und das meine ich einerseits deswegen, weil er natürlich der beste Freund von Leon Dreisaitl ist. Und ich glaube, dass Leon Dreisaitl da, klar, der wird nicht dessen Anwalt spielen. Aber wenn er gefragt werden würde, würde er bestimmt sagen, hol den Freddy rein. Aber wenn er halt auch das Tempo hat. Und also Freddy Tiffels ist für mich ganz klar dabei.
Ja, das ist genau auch meine Antwort auf die Frage gewesen. Natürlich ist es im Sturm interessanter und im Sturm gibt es halt einfach nicht mehr so viele Plätze. Es ist ungefähr so noch eine Reihe oder so eineinhalb Reihen, die noch sich aufstellen muss aus potenziell 10, 15, 20, 25 18 Spielern.
18 hatten wir doch. 18.
Ja, du hast 18 mal genommen.
Wir hatten es doch in den letzten Best of Seven. Ich suche mal ganz schnell die Liste raus. Da hatten wir doch die schöne Geschichte, dass wenn man sagt, die 7 Nordamerika-Stürmer plus halt Tiffels und Cahun, dass man sagen könnte, die sind eigentlich sicher dabei, dann wären ja noch 5 Stellen im Kader offen. Und ich lese dir schnell die Namen vor. Föderl, Schütz, Fischbuch, Rieder, Kastner, Ehl, Kühnhackel, Elitz, Michaelis, Nöbels, Widerer, Plachter, Leubel, Eder, Hager, Blank, Rosmi, Tuomi. Krass, also das wäre in normalen Zeiten eigentlich ein WM-Kader. Und davon fahren jetzt vielleicht noch 5 mit.
Ja. Aber für mich ist Freddy Tiffels, du hast ja die Punkte auch schon angesprochen, ne? Ist ein guter Kumpel oder der beste Freund von Leon Dreisaitl, möglicherweise auch in seiner Reihe dann bei den Olympischen Spielen. Und er hat halt auch die Qualität und vor allem hat die läuferische Qualität. Und ich glaube, darauf wird Harold Kreis auch extrem.
Er hat noch nie international in einer entscheidenden Szene nachgewiesen, dass er halt einen Unterschied machen kann. Noch nie, kein einziges Mal.
Der Penalty gegen
Lane Hudson an. Ich wollte nur den Namen Lane Hudson hier nochmal anbringen. Das ist der einzige Grund, warum
ich. Nein, also ich meine, in dem WM-Halbfinale ist Overtime. Im Tor schießen, finde ich relativ entscheidend.
Und ja, sag ich ja. Das war ein Witz.
Meine Güte. Und er hat damals den Penalty gegen Lettland verwandelt, oder? Okay, er ist nicht aus dem Spiel raus, aber er ist auch auf jeden Fall hat er gezeigt, dass er in einer entscheidenden Situation da sein kann. Nee, also das, ich meine, bringt alles mit, um eben ein Lock zu sein für diesen Olympiakader.
Ja, und dahinter ist es halt einfach so, dass es natürlich einfach auf die Rolle ankommt, die dann da spielen müssen. Ja, wenn du halt einen Leo Pföderl wirst du nicht mitnehmen, wenn du noch jemanden brauchst, der in Unterzahl den Unterschied macht, dann nimmst du halt dann eher Tom Kühnhackel mit oder so. Und das ist halt, ich glaube, das ist schön, sich darüber Gedanken zu machen, aber das ist halt einfach nur, er wird nicht nach Scoring-Bilanzen aufstellen, ja, sondern er wird halt aufstellen, was ihm da am meisten bringt. Und Tom Kühnhackel zum Beispiel ist halt einfach selbst in der NHL einer der besten Unterzahlspieler gewesen, ja, und hat auch in großen Spielen gespielt, hat auch wichtige Tore für die Nationalmannschaft schon getroffen auf internationalem Niveau. Also finde ich total spannend, aber ich lehne mich da im Gegensatz zu euch eher so ein bisschen entspannt zurück und schaue mir das an.
Aber wir müssen natürlich auch über die Verteidiger reden. Ne? Also wir haben jetzt viel über Marcel Brandt gesprochen. Von den Zahlen her misst er mit. Aber da hat Kreis ja auch in Landshut ganz klar gesagt, er nimmt das wahr. Aber Verteidiger werden nicht nach Scorerpunkten gemessen. Vor allen Dingen nicht, wenn du halt eh schon ein paar offensive Leute nehmen willst. Mal Wissmann ist fit. Dann hast du ja mit Seider, mit Wissmann ja schon eher offensivere Leute. Ist da noch Platz für Marcel Brandt? Oder wie Fitzi, du ja schon mal gesagt hast, kannst du dir leisten, einen mitzunehmen, den du quasi nur für die Special Teams bringst, als siebten Verteidiger aufstellst, der dann quasi immer nur in Überzahl auf Eis kommt? Schwierig.
Ja. Also auch da, klar, geht's um die Rollen und irgendwie auch so ein bisschen war es jetzt auch beim Deutschlandcup zu sehen, gerade in der Verteidigung, dann vielleicht auch Spieler, die sich schon kennen aus dem Verein. Schaffst du es da vielleicht irgendwie so ein Duo Wagner, Ex-Ingolstadt und Hüttl momentan Ingolstadt dann zu machen, genauso wie du es halt mit Wissmann und Müller über die letzten Jahre schon gemacht hast aus Berlin. wird Wissmann fit? Also wäre natürlich, also ich weiß nicht, ob es ein Wunder wäre, aber das wäre schon wirklich eine kurze Heilungszeit, ne, nach Achillessehnenverletzung, die paar Monate da. Aber ich glaube, wenn der, und vor allem muss er dann im Januar ja in der DEL nochmal auf dem Eis stehen, du nimmst sie ja nicht mit, und wenn er vorher nicht gespielt hat, ne, also dann sagst du nicht, okay, jetzt Olympia und Vollgas halt einfach auch, ja, und ab dem ersten Spiel.
Ja, so, kommen wir zu meiner Olympia-These. Und ich muss
geile Überleitung. Ja? Geile Überleitung. Stark. Oh. Richtig smooth. Ja, kurz. Ja. Jetzt ich.
Ja,
so.
Reicht doch. Ist doch okay. leider ist das, ich glaube, es ist eine These, die euch sehr traurig machen wird. Weil wir sind ja alle Freunde von dieser neuen Spielergeneration. Und ich sage, diese neue Spielergeneration wird überhaupt keine Rolle spielen bei Olympia. Also, wenn wir nur mal gucken, wer gerade in der NHL alles so für Furore sorgt, um eine Phrase zu vermeiden. Bedard, Celebrini, Schäfer, Karlsson, Demidov, Mitschkov, Bujum, Gauthier, Cooley, Nazar, Smith, Senecki. Alles Top-Leute. Und hätten wir die Situation, dass es das Eishockey kein Sport ist, der von absoluten Vollidioten regiert wird, und es gäbe seit Jahren Best-on-Best-Turniere, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da wirklich mal jetzt eine Chance hätte, auch bei Olympia. Aber meine These ist, dieses Turnier gehört den Alten. Da wird gesagt, ihr habt's nie gehabt, ihr durftet nie Olympia spielen, jetzt dürft ihr alle nochmal ran, und diese ganzen tollen jungen Spieler werden wir alle nicht sehen, und wenn, vielleicht nur vereinzelt und überhaupt nicht in prominenten Rollen. Das heißt, Olympia wird ein sehr altes Turnier und die neue Generation wird dann erst beim nächsten Turnier dabei sein.
Da sind wir.
Also Gusev statt Demidov, glaubst du?
Ja, unter anderem. Ja, also die Russen sind natürlich gar nicht dabei, das auch da. Aber sonst, ich glaube, wie gesagt, also eigentlich von ihrer Leistung her müssten ja Bedard, Celebrini und Schäfer sind ja eigentlich drei Leute, die würde aktuell so gut wie jeder und jede irgendwie in so eine potenzielle Kanada-Aufstellung schreiben. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es auch nur einer von denen überhaupt in den Kader schafft.
Ja, vor allem, wenn sie dann in dem Kader sind, welche Rollen werden sie denn dann da spielen?
Genau.
Also das ist ja der Vorteil von Celebrini, dass der muss ja nicht in der Scoring-Reihe spielen. Und jetzt kann man bei Kanada ohnehin drüber nachdenken, was
die
ist denn bei
keiner Scoring-Reihe.
Ja. Aber der kann ja auch andere Aufgaben übernehmen und hat es gezeigt, das kann Bedard zum Beispiel nicht. Also selbst Schäfer, also so fantastisch das ist, also Skating ist unglaublich, also fantastische Szenen, aber auch da werden die natürlich auf Routine und Verlässlichkeit dann irgendwie setzen und nicht auf die Perspektive, wie der dann in 4 Jahren dann bei so einem Turnier dann da stattfindet. Also da bin ich leider komplett bei dir. Das ist halt einfach ein richtig geiles Hype-Thema. Das macht total Spaß, darüber nachzudenken. Aber selbst wenn die dabei wären, ja, wie viel Spielzeit hätten sie, wie viel Einfluss hätten sie auf das Spiel? In der Overtime wird halt dann doch wieder Crosby das Tor schießen. Ist halt so.
Ja, aber ist das nicht so ein bisschen auch das Problem des Eishockeys? Weil wenn wir mal sehen, wie das immer bei so großen Fußballturnieren ist, da gibt es bei jedem Turnier so die ein, zwei Jungstars, die rauskommen. Jetzt bei der letzten Europameisterschaft zum Beispiel Lamine Yamal von Barcelona, da in Spanien, wo alle dachten, boah, wer ist er denn? Ich meine, klar kannte man den, aber dass der so stark spielt mit 17. Aber im Eishockey gibt sowas halt nicht. Ne? Eishockey ist halt auf dem Niveau eher ein alter Sport. Und deshalb ich mache natürlich auch keinem Manager einen Vorwurf, dass er dann lieber auf den Erfahrenen setzt. Aber es ist so ein bisschen schade, weil natürlich gerade so große Turniere, wo dann auch Leute hingucken, die sonst nicht Eishockey gucken, dann vielleicht denken wir, oh, was ist denn da für eine neue Supergeneration im Eishockey am Start? Ja, die wirst du diesmal leider nicht sehen.
In dem Fall ist halt der große Unterschied, ist, dass diese Manager, die dafür zuständig sind, dass die halt einfach wissen, dass es da ganz viele Spieler gibt, die das in den Jahren davor absolut verdient hätten und halt die Möglichkeit dazu hatten. Ja, genau. Und das ist natürlich schon nochmal eine psychologische Komponente bei der Zusammenstellung des Kaders, die du ja normalerweise nicht hättest. Aber spannend ist natürlich auch, wie so ein Brad Marchand, der ja einfach da total auf der Kippe wäre. Ja, und vor einem Jahr hätten wir gesagt, okay, der hat einfach nichts mehr verloren, das ist einfach nicht mehr sein Niveau. Schaut mal, wie viele Tore der geschossen hat jetzt dann zu Saisonbeginn. Ja, also im Moment ist er ja auch eigentlich ein Lock für diesen Kader.
Und hat schon mit Crosby bei großen Turnieren in einer Reihe gespielt. Spielt. Ne? Also genau, das kommt ja noch dazu, so ein bisschen. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, die alte Sportart, das liegt ja auch daran, oder es ist einfach eine andere Sportart auch. Ne? Also du kannst ja auch, kannst jetzt in dem Fall Lamine Yamal, der halt auf dem Flügel halt wartet, bis er einen Ball bekommt und dann einfach durch sein Tempo vorbeikommt und einfach mit 16, 17 das schon spielen kann, kannst du nicht vergleichen mit einem Eishockeyspiel, wo das halt nicht geht. Du kannst ja nicht rechts vorne stehen bleiben und warten, bis der Ball kommt und vielleicht bis zur blauen Linie. Ja, genau, bis zur blauen Linie zurücklaufen. Ja, bis zur blauen Linie musst du auf jeden Fall zurück. Nee, aber also das ist, da kannst du, denke ich, Fußball schwer mit Eishockey vergleichen. Und da verstehe ich schon, dass die Coaches auch sagen, erstens, wir brauchen halt für verschiedene Rollen dann einfach die Spieler, und dann ist dennoch, wenn du eine offensive Rolle hast, ist halt McKinnon da noch vor Bedard, eindeutig, ne, zum Beispiel, oder gibt es mehrere, die da vor Bedard sind, und das andere ist halt einfach, dass du halt einfach auch komplett sein musst. Und wenn wir bei Deutschland über Rollen sprechen, die noch frei sind, dann ist es bei Kanada und USA und Schweden, Finnland natürlich noch viel krasser. Oder vor allem bei Kanada und den USA. Und dann bleiben vielleicht wirklich Spieler zu Hause, sicher Spieler zu Hause, und du sagst, es gibt's ja nicht, ein absoluter Superstar. In jedem anderen Team wird er spielen. Und nicht nur spielen, sondern Powerplay spielen. Aber da ist halt einfach, diese Rolle ist schon besetzt bei Team Kanada durch einen, der es noch besser macht.
Apropos Rollen, was haltet ihr denn eigentlich davon, dass in sehr vielen von diesen Aufstellungen, die jetzt ja überall so Leute prognostizieren, dass der Tom Wilson mit?
Tom Wilson? Ich wusste das.
Und? Würdet ihr mitnehmen, wenn ihr Kanada-Manager werdet?
Natürlich.
Ja, oder? Ich würde doch mitnehmen.
Ja. Na, du kennst ihn ja am allerbesten, aber ja, der hat Qualitäten. Ja. Also der ist eines der wenigen Unicorns, die es auf dieser Eishockey-Welt gibt. Also natürlich würde ich den mitnehmen. Und das sage ich auch deshalb, weil so diese ganz großen Ausfälle halt jetzt glücklicherweise auch schon ein bisschen länger zurück sind. Also der hat es ja, glaube ich, schon auch geschafft, sein Spiel da so ein bisschen zu stabilisieren und nicht immer Sicherheitsrisiko in beide Richtungen zu sein.
Ja, definitiv.
Ah, ich freue mich auf die Olympischen Spiele. Ich freue mich allein schon darauf. Ja, ich freue mich allein schon drauf.
Wenn die These.
Ja.
Sorry. Auf was besonders?
Nee. Nein, aber wenn dann... Tatsächlich... Also, ich mag die Winterolympischen Spiele tatsächlich. Na, ich mag beide eigentlich.
Nee, Sommer ist schon noch ein Tick geiler.
Aber Winter tatsächlich, ist auch gut, gar keine beim Frage. Thema Eishockey ist bei mir die Erinnerung einfach an die Turniere so um die 2000er-Wende halt dann irgendwie dann auch, war das ja teilweise auch zu blöden Zeiten, die Spiele, aber du bist ja dann trotzdem irgendwie entweder in der Früh oder späten Nacht so extra Wecker gestellt, um Eishockey zu schauen. Und das Schlimme damals war noch, dann zeigen die wieder kein Eishockey, da läuft das Eishockey-Finale, du hast nur ein Programm und dann schalten die mal rüber für 3 Minuten zum Finale Kanada gegen die USA. Ich glaube, das letzte Drittel haben sie dann komplett gezeigt. Und jetzt, endlich, kannst du einfach sagen, scheiß drauf, was ihr macht. Ich suche mein Vielen Programm Dank selber.
Internet.
Ja, genau, Internet. Da gehe ich selber drauf. Ja. Klicke ich drauf. Wenn ich das immer jüngeren Eishockey-Fans erzählen würde, was das für ein Struggle damals war. Und es gibt ja sogar Eishockey-Fans, die haben mir gar nicht Eishockey im Fernsehen anschauen können. Aber das, wie man so alt schon sein kann. Gar kein Eishockey.
Ja, weil es doch kein Fernsehen gab.
Genau, ja. zum Beispiel. Übrigens, Thema Olympia. Wir wollen da ja auch wieder im Podcast drüber sprechen. Sehr, sehr ausführlich. Haben da, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Crowdfunding gestartet, wie bei den Weltmeisterschaften. Also, wenn Bernd
übrigens, und... die Hälfte schon geschafft. Großes Lob. Vielen Dank für die Unterstützung schon mal. Ne?
Genau, und wenn wir Sebastian da auch noch mit dazu bekommen, sollen zum Beispiel für eine Vorschau.
Ach so, ich dachte, dass er was Geld geben soll.
Ja, nee, aber der
macht nur Instagram-Videos.
Ja, ist ja, genau. Schön. Genau, unser Social-Media-Redakteur für die Olympischen Spiele dann.
Oh Gott, das wäre doch schön.
Die größte Fehlbesetzung, die möglich ist.
Schön, sollen wir ein bisschen quizzen, oder würde ich sagen?
Ach, würde ich auch sagen, Leute. Und wir haben ja so ein Spiel letztens zu Hause gespielt. Da geht es so darum, Sachen historisch einzuordnen. Das meine ich jetzt nicht inhaltlich, sondern vor allem zeitlich. Und da habe ich mir gedacht, ich suche mir doch mal so ein paar Ereignisse aus der Eishockey-Geschichte raus, die wirklich spektakulär waren. Und ihr sagt mir dann schön, wann waren die denn und was war denn vorher, was war denn nachher? Und die Geschichte ist folgendermaßen. Es gibt wie immer 7 Runden. In jeder Runde erzähle ich euch 4 Ereignisse aus der Eishockey-Geschichte und der dran ist, muss sie in die richtige Reihenfolge bringen. Und wenn das nicht schafft, kriegt der andere den Punkt.
In die richtige Reihenfolge, ja, okay, gut.
Also in die richtige Reihenfolge, genau. Bringen. Okay, und weil es natürlich 7 sind, ist natürlich schwierig, wer hat zuerst Heimspiel, wer hat zuerst Auswärtsspiel und deshalb machen wir am Anfang eine schöne Quizfrage. Eine Schätzfrage, mein Gott, ich bin völlig neben mir. Sag also mir mal, in der besten Saison seiner Jugendkarriere, Wayne Gretzky, wie viele Scorerpunkte hat er denn gemacht? Wir reden über die Saison 71-72. Wer näher dran ist, kriegt das Heimspiel dann bei dem Zeitspiel gleich.
Okay, Wir machen jetzt nicht so, dass einer eine Antwort sagt und dann sagt der andere, sag einen mehr, sondern weniger.
Auf der einen gibt jetzt eine Antwort.
Okay, gut.
1, 2, 3.
213.
235.
Nochmal, 40?
213.
213?
Ja.
Bist du doof oder was? Was hast du, was denn?
335 habe ich.
Okay, es sind 517. Er hat nämlich in der Saison allein 387 Tore geschossen. 378 Tore.
Ja, ich habe ja Tore gemeint auch.
Achso, ja.
Also du hast ja recht, aber das heißt, du fängst an. Aber wie weit bist du zurückgegangen? Also bist du dann irgendwie bei 14 oder was? Wie alt war
dann? Ich hab doch gesagt 71-72. Hör doch mal zu, Mann.
Also ich habe gemeint, irgendwie dein Junior dann nochmal in den Junior liegen.
Ich habe gesagt, seiner Jugendkarriere.
Okay, ja, klar.
Da hat er mehr als 500 Scorerpunkte in einer Saison gemacht. Das ist doch völlig absurd. Damit fängt der Herr Böhm an. Du kriegst den ersten Zeitstrahl, wie ich ihn genannt habe. Ich sage dir 4 Ereignisse aus der Eishockey-Geschichte und du bringst sie bitte in die richtige Reihenfolge. Ereignis 1. Maurice Richard schießt als erster NHL-Spieler 50 Tore in einer Saison.
Mach ich an die 1.
Achso, das ist
sag es. Böhmen-Quizform. Böhmen-Quizform. Ganz klar auf der 1. Ganz klar auf der 1.
Ereignis 2. Die Eishockey-Bundesliga geht an den Start. Ereignis 3. Die Icing-Regel wird eingeführt. Ereignis 4. Eishockey ist erstmals Teil der Olympischen Spiele. Nochmal zusammengefasst. Richard schießt 50 Tore. Bundesliga geht an den Start. Icing wird eingeführt. Eishockey bei Olympia. In welcher Reihenfolge machst du das?
Okay, du hast es angekündigt, dass wir uns maximal blamieren werden bei diesem,
so ist es.
Diesem Quiz. Und das Schlimme ist, man weiß ja gar nicht so genau, wer da eigentlich einem zuhört. Ne? Also ja. Bei manchen hat man so eine Ahnung irgendwie, manchmal wird man auch darauf angesprochen. Aber eigentlich sendet man ja ins Nichts. Ja? Wir sind natürlich. Ja unter uns. Ja, ja. Wir sind ja unter ja. uns. Jetzt habe ich aber just 5 Minuten vor diesem Podcast habe ich von einer Geschichte gehört, wo sich jemand nach mir erkundigt hat und dass er das alles anhört und er liest es auch immer so. Jetzt habe ich dazu einen Namen, ja.
Ja.
Shoutout an Patrick, ja, Grüße, ich kenne dich Patrick. Nicht, aber hör bitte weiter zu, auch wenn es jetzt gleich unglaublich peinlich wird.
Also nochmal schnell. Richard 50 Tore, Bundesliga eingeführt, Icing-Regel eingeführt, Eishockey bei Olympia. Sag mir die Reihenfolge.
Also Eishockey bei Olympia auf die 1. Maurice Richard auf die 2, Eishockey-Bundesliga auf die 3, das ist wahrscheinlich auch der Fehler. Icing-Regel wird eingeführt auf die 4.
Es ist leider falsch. Herr Fetzer, ja. Wollen Sie klauen?
Also, im Moment gibt's, was heißt klauen? Also, ich meine, wenn es falsch ist. Also,
ja, du könntest die Punkte jetzt auch schon so
aber haben. Von der aber Reihenfolge gibt es einen halben Punkt, wenn man es auf die richtige Position gesetzt hat. Gibt es nur.
Es gibt keine halben Punkte, es gibt ja Heim- und Auswärtssieg.
Also wenn du musst die komplette. Ich würde, okay, also es ist ja auch, da ist auch viel Raten dabei. Also ich meine, ich
setze oder man hat eine Ahnung.
Ja, also jetzt geht nee, ja,
ich wusste das alles mal ja. falsch, ja. aber.
Ja. Okay, ich würde sagen, die Eisenregel auf die 1, Eishockey Bundesliga 2, 50 Tore, Richard 3 und Olympische Spiele 4.
Bert, du willst sagen, dass es die Bundesliga gab, bevor es Eishockey bei Olympia gab?
Ja, ja hat er gerade gesagt.
Okay, ist auch komplett falsch. Ich sag's euch. Nummer 1 ist Eishockey bei Olympia 1920.
Richtig, habe ich.
Nummer 2, Eisigenregel 1937.
Oh, okay.
Nummer 3, Richard schießt 50 Tore, das war 1945. Und Nummer 4 ist die Bundesliga, die eingeführt
hat. Okay, dann wäre ich fast richtig
gewesen. Du hast nur einen kleinen Fehler
gemacht. Später kommt, ja.
Ja, das stimmt. Du hast nur Eising falsch gemacht und das war auch das Schwierigste. Trotzdem 0-1. Fuck. Herr Fetzer geht in Führung. Jetzt ist Herr Fetzer aber dran. Und deine 4 Ereignisse
komplett
sind.
Banane. Ich muss erstmal mich erstmal sortieren, weil ich habe jetzt hier einen kompletten Dreher drin. Okay, na gut.
Okay, also du bist dran.
Ja.
Und deine 4 Ereignisse, die du bitte in die richtige Reihenfolge bringst, ist Marie-Philippe Poulin gewinnt ihr erstes Olympiagold. Sidney Crosby gewinnt seinen ersten Stanley Cup. Alexander Ovechkin schießt sein 500. NHL-Tor. Leon Dreisaitl schießt seinen ersten Hattrick. Also nochmal, Poulin, Olympia, Crosby, Stanley Cup, Ovechkin 500, Dreisaitl, Hattrick.
Okay, das ist leichter, weil es ja da ist. Poulin, erstes Olympiagold, 3-mal hat sie es gewonnen. 2000.
Ist ja viel einfacher als die erste.
Ja, ist viel einfacher.
Ja, die ist viel einfacher. Ja, das stimmt. Aber du kriegst gleich auch eine einfachere.
22, 18, 14, 10.
Poulin, Crosby, Ovechkin, Dreisaitl. Das sind die 4 Namen.
Okay. Crosby, erster Stanley Cup. Dann Poulin, erstes Olympia Gold. Und jetzt ist die Frage, hat Ovechkin sein 500. Tor geschossen, bevor Leon Dreisaitl seinen ersten Hattrick gemacht hat in der NHL?
Das ist die Frage.
Mittlerweile hat er 900, 500. Dafür hat er um die... Ja, nee, Moment, 500, Ovechkins 5. Also Dreisaitl auf die 4. Das war das Späteste. Dreisaitl, erster Hattrick ist die 4. Crosby, Stanley Cup ist die 1. Das war das Früheste. Und dann hat Ovechkin, Poulin hat die erstes Olympiagold gewonnen, bevor Ovechkin sein 305. Tor gemacht hat. Crosby auf 1, Poulin auf 2, Ovechkin auf 3, Dreisaitl auf 4.
Respekt, Herr Fetzer, richtig.
Come on.
Hast du auch die Jahreszahlen dazu?
Nein, ja, genau. Ja, also bei Poulin erstes Olympiagold müsste dann 2000, die ist bei vier Olympischen Spielen hat sie getroffen, 2018, 14, 10 muss 2010 dann gewesen sein.
Okay, das dauert zu lange. Also,
nein, überhaupt nicht. Also, was? Ja, okay.
Ich mache doch nach 30 Sekunden schon durch.
Crosby, ja. Erster Stanley Cup war 2008. Neun.
Poulin 10, genau. Ovechkin 16, drei Seiten Hattrick 19.
Oh, okay, das war knapp mit Crosby und Poulin, aber das wusste ich ja.
Okay, so gut, passt. Ist es.
Das ist ein Punkt.
Der ist wieder dran.
Was dauert denn da zu lange? Ich überlege halt einfach und irgendwas raus, was in meinem Hirn ist. Entschuldigung.
Er führt jetzt 2-0 gerade, oder?
Nein.
Er führt schon 2-0. Du bist echt
unter Druck. Nein. Ich führe nicht 2-0.
Klar, führst du 2-0. Du hast auch das Spiel gewonnen, weil Böhm zu Hause verkackt hat. Und dann hast du deins gemacht. Führst du 2-0. Weiter. Also, der Herr Böhm ist dran und wir reden von... Die World Juniors gehen an den Start. Sergei Fedorov wird als erster Europäer MVP.
Okay.
Udo Kiesling ist der erste Deutsche, der ein NHL-Spiel macht. Und die erste Frauen-Bundesliga in Deutschland geht an den Start. Also nochmal, World Juniors...
Aber du musst alles kaputt machen, die ersten drei wirklich...
World Juniors, Sergei Fedorov, Udo Kiesling, Frauen-Bundesliga.
Also World Juniors muss vor Udo Kiesling gewesen sein, weil ich da die Gehegen schon mal gegoogelt habe und alles mögliche gewesen muss davor gewesen sein. Also reden wir von der 1, Udo Kiesling dann irgendwann 83, 84, 82 irgendwie das erste NHL, war das der erste Deutsche, der NHL-Spiel gemacht hat?
Also ein offenes Pflichtspiel.
Wirklich?
Mhm.
Das macht ja die Geschichte noch geiler.
Ja.
Dass er halt einfach nur eins gemacht hat.
Ja, eben. Hat er keinen Bock mehr gehabt.
Ich liebe diese Geschichte.
Ja, die ist echt geil, ne?
Wirklich, finde ich so sensationell. Auch wenn sie vielleicht sich nie so zugetragen hat, wie sie heute erzählt wird. Man weiß es ja auch nicht so genau. Finde ich überragend. Okay, also World Juniors auf die 1, Udo Kiesling auf die 2. Ah ja, die scheiß Frauenbundesliga. Boah, keine Ahnung. Ey, das kann 62 oder 2002 gewesen sein. Ey, ich habe wirklich keine Ahnung. Fedorov war irgendwie 95 oder sowas. Der hat dann irgendwie so diese Lemieux, Messier, Gretzky-Reihe da durchbrochen. Keine Ahnung. Also, sorry, dass du mir das...
Scheiße. Hey, der muss halt zocken. Zock einfach.
Ja, natürlich kann die Frauenbundesliga nicht älter sein als die World Juniors. Okay, also World Juniors auf die 1, Kiesling auf die 2, Frauen-Bundesliga auf die 3 und Fedorov auf die 4.
Stark.
Respekt! Richtig stark. Und du hast fast richtig die Jahreszahlen gesagt. World Juniors gibt es seit 1977, Udo Kiesling spielte 82, die Frauen-Bundesliga gibt es seit 88 und Sergei Fedorov war 94. Also 2-1 nach. Herr Fetzer, Sie sind dran. Der Stanley Cup wird erstmals vergeben. Die IIHF wird gegründet. Ah,
keine Ahnung, wann dieser Verband der gegründet NHL worden ist. Hey.
Der NHL-Draft findet zum ersten Mal statt. Und Weißwasser wird zum ersten Mal DDR-Meister.
Ah,
komm, Junge, zeig mal bitte Kant.
Warum?
Ein bayerisches Bildungssystem.
Also ich würde schon also eigentlich...
Der Sieg ist immer das Schwierigste in jeder
also
Serie.
Die Fragen an die Älteren, also die Fragen zum Eishockey aus den 40er Jahren vielleicht an die Älteren von uns stellen bitte, okay?
Also Stanley Cup, IHF, Draft, Weißwasser. In welcher Reihenfolge machst du das, Kollege?
Also es ist ja, hast du immer eins so mit dabei, wo es so um ein paar Jahre geht oder wo du, also du hast ja einen, weil ich meine jetzt in dem Fall das Weißwasser.
Eine Antwort.
Oh, okay. Oh. Bitte was?
Ist doch egal, der soll nicht so viel fragen.
Der will ablenken.
Weißt es du, Sebastian, oder hättest du einen...
Naja, keine Ahnung.
Jeder weiß
keine
das.
Ahnung. Mit mal eine Tendenz.
Diese Scheiße.
Naja gut, also eins ist ja wohl völlig klar, dass es vor dem anderen war.
Dass das Stanley Cup zum ersten Mal vergeben wurde, als bevor es die DDR gab, würde ich schon sagen, ja.
Oder also, bevor es einen Draft gab, ist auch relativ klar, oder?
Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob also IHF, dieser Weltverband, also so alt wird wie der Stanley Cup wird da gut, aber wenn es 1920 gab es ja schon Olympische Spiele, wann gab es ja schon einen Weltverband, hat es denn dafür gebraucht? Ich würde die Stanley Cup auf 1, IHF auf 2, Draft auf 3 und Weißwasser auf 4.
Leider falsch.
Weißwasser auf 3, Draft auf 4. IHF, keine Ahnung.
So wär's gewesen.
Ja, scheiße.
Stanley Cup, zum ersten Mal vergeben, 1893. Die IHF wird gegründet 1908. Dann kam Weißwasser, wurde 1951 zum ersten Mal DDR-Meister und der erste Draft war erst 1963. bis dahin haben Toronto und Montreal einfach alles verpflichtet worden. Dann haben die anderen gesagt, das ist irgendwie unfair. Und dann wird das geändert. So, wie geht's denn hier weiter? Steht also 2-2, besser konnte ich gar nicht
glauben. Das ist spannend.
Boah, ist ja ohne Ende.
Wie heißt das Spiel eigentlich? Wie heißt das Spiel eigentlich?
Wann war das nochmal?
Also. Wann war das nochmal? Nochmal ja, mit N-O-M-M-A, oder? Nochmal.
Sicher, wie
wann
sonst?
Wann war das nochmal? Nochmal.
Also, 5, Herr Böhmert wieder ein Heimspiel. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Der EV Füssen gewinnt seinen letzten deutschen Meistertitel. Die Eishockey Hall of Fame in Toronto wird eröffnet.
Boah.
In Deutschland findet das erste Playoff-Spiel statt. Und Viktor Tichonow wird sowjetischer Nationaltrainer. Also, Füssen, Hall of Fame, Playoffs, Tichonow. Da schreibt er mit, das gefällt mir sehr gut. Schreibt er mit.
Naja, ich will ja das, ne? Außerdem gibt es ja mehrere Menschen, die an dieser Fokusbox vorbeilaufen und dann stehen bleiben und ja nicht wissen, was hier, weil sie nichts verstehen, die hören ja,
ja
nichts.
Ja, ja, welchen emotionalen Ausnahmezustand du gerade bist.
Ja, ich will denen aber ja trotzdem was bieten. Also ich mache ja hier, das ist natürlich für Podcasts irgendwie übertrieben, aber ich hampel hier rum.
Ich dachte, du bist auf dem Trampolin unterwegs.
Genau, das ist einfach dieser geile Stuhl hier.
Ja, ich habe schon gedacht, du sitzt auf so einem Ball. Ich habe gedacht, du sitzt auf so einem Gymnastikball, so wie du rumhüpfst die ganze Zeit.
Wir haben so einen Redaktionscall, müssen wir einfach sensationell. Mal, da ist eine Kollegin, die war eine Stunde lang, war ich so praktisch.
Sieht jetzt keiner, aber es ist lustig.
Ist ja, er hüpft so auf und ab.
Ja. Okay.
Also, Füssen, Hall of Fame, Playoffs, Tichonow.
Ich habe keine Ahnung, wann die fucking Hall of Fame da gegründet worden ist. Das ist eines der überflüssigsten Themen überhaupt.
Hockey Hall of Fame.
Irgendwann mal aus.
Geh raus.
Das diskutieren wir irgendwann mal aus.
Ja, genau. Es ist ein reines Diskussionsthema, wo alte Männer sich über den Namen unterhalten.
Das war auch ein schönes Museum.
Nee, immer noch nicht. Egal. Also da habe ich wirklich keinen blassen Schimmer. Tichonow müsste ich eigentlich ziemlich genau wissen. Weiß ich aber nicht.
Auch nicht so weit auseinander teilweise, oder? Nicht
ja, so weit das ist genau vorher. Das Problem. Das ist exakt das Problem.
Die komplette Spanne bewegt sich in 20 Jahren. Das kann ich schon mal sagen.
Ja. Also 1980... Tichonow definitiv. Er kam ja als Nachfolger von als Reaktion auf
klar.
Und oh, also das ist echt tricky. They used to call me tricky kid. I wish they did. Okay, ist falsch, egal. Das ist mega langweilig, wenn ihr da zuhören müsst bei dem Blödsinn. Also erstes deutsches Playoff-Spiel. Das ist schon falsch, aber egal, man muss irgendwann anfangen. Auf die 4, also das jüngste Ereignis, wahrscheinlich ist EV Füssen in einem Playoff-Spiel Deutscher Meister geworden und das widerspricht überhaupt komplett.
Gegen die sowjetische Nationalmannschaft.
Und danach wurde dann...
Und das sieht man ja heute in der Hall of Fame.
Komplette Mannschaft in die Hall of Fame so ausgenommen.
So ist das.
Oh, also, Hall of Fame mach's
doch bitte chronologisch, dass du beim ersten anfängst und nicht beim letzten.
Oh, da kannst du dich umdenken, oder was?
Ich kann hier rein, Kantine. Nein, ja. Nein ja. Ich kann nicht mit in die Kantine. Sorry, Kollege.
Ja. Haben Sie den Zettel geschrieben? Haben Sie den Zettel geschrieben? Kantine, Fragezeichen. Ja, oh, ist das ja, nett? Ist
das hast nett? Du Hunger?
Hunger? Hier, dieses Zeug so.
Also, Füssen Hall of Fame, Playoffs, Tichonow. Hau rein.
Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann die Hall of Fame. Die Hall of Fame könnte 1987 gegründet worden sein oder 1957. Ja, davor macht es überhaupt keinen Sinn, das so früh zu machen. Ne? Machen wir später. Okay. Also, Hall of Fame auf die 4. Deutsches erstes Playoff-Spiel auf die 3. EV Füssen, letzter deutscher Meister, letzte deutsche Meisterschaft auf die 2 und Tichonow auf die 1.
Und 1 heißt jetzt spät oder früh? Bin ich nicht ganz konfliktiert. Spät. Also nochmal die Reihenfolge bitte.
Also Tichonow wird Trainer der sowjetischen Eishockey-Nationalmannschaft. Der EV Füssen feiert seine letzte Meisterschaft. Jetzt habe ich es vergessen, wie ich das eigentlich grundsätzlich gemacht habe. Genau, erstes deutsches Playoff-Spiel und zuletzt die Einführung der Hall of Fame, weil das war ja erst 2001.
Das ist komplett Quatsch, nämlich die Hall of Fame wird 1961 gegründet, das ist das älteste. Scheiße. Dann folgt ein paar Jahre später, 1973, gewinnt Füssen seinen letzten Meistertitel.
Ja, okay, das ist die Zeit, aber genauso eingeordnet, ja. Okay.
1977 wird Herr Tichonow Trainer und das erste deutsche Playoff-Spiel gab es 1981.
Also okay, alles falsch, komplett
dann
alles
abgesagt
falsch.
Abgesagt wegen des Passfälscherskandals, da wurde die ganze Runde nochmal neu gestartet, auch sehr schön. Herr Fenster führt also 3-2 und kann das Ding jetzt schon nach Hause fahren und da bin ich mal sehr gespannt, ob aber schafft, nämlich deine vier Ereignisse sind DEL und DEL 2 beschließen die Wiedereinführung von Auf- und Abstieg. Hockey Night in Canada geht zum ersten Mal auf Sendung. Erich Kühnhackl macht 155 Scorerpunkte in einer Saison und das erste nicht englischsprachige Land wird Weltmeister. Also, Auf- und Abstieg, Hockey Night in Kanada, Kühnhackl, Weltmeister. Die vorherigen Weltmeister waren übrigens USA, Kanada und Großbritannien. Ne? Deshalb habe ich es nicht. Ich wollte eigentlich Europäisches nehmen, da ist mir aufgefallen, die Briten haben ja damit die ganzen Kanadier gewonnen, deswegen habe ich es mal so formuliert. Sagen wir mal, traditionelle europäische Eishockey-Nation.
Mega gut, Bernd, mega gut.
Danke, danke.
Es bitte ist was?
Hier
und
drin, ne?
DEL und DEL2 beschließen Auf- und Abstieg.
Die Wiedereinführung, genau.
Und Erich Kühnhackl macht
155 Scorerpunkte in einer Saison.
Ja, kann sein, dass das...
Weiß nicht, was davor war.
Nicht innerhalb von zwei
Jahren. Ich hatte die auch in der zweiten Liga gemacht, in der DL2. Konnte aber nicht aufsteigen, weil er halt bei Hockey Canada ein Interview geben musste über den ersten europäischen Weltmeister. Das war halt alles nicht so einfach für ihn damals.
Wieder... DL und DL2 beschließen mal, wieder ein... Ja, was? Aber das ist doch... Komplett anderes Zeitalter.
Ja, okay. Dann sortierst du halt ein.
Ja, okay, sorry, aber ich meine, jetzt
nur, wenn ich verstehe, was du... dazu soll das bedeuten. Mach's halt einfach.
Ja, naja, weiß ich nicht, so einfach.
Komm, wie Brian Rolston.
Das ist schon sehr
einfach ausholen und reinwichsen, das Ding.
Ist schon sehr einfach, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Ist schon sehr einfach. Für alle, die sich gerade extrem langweilen, ich wiederhole es nochmal. Auf- und Abstieg, Hockey Night in Canada, Erich Kühnhackl und... Europa, abgesehen von Großbritannien, feiert einen Eishockey-Weltmeister.
Ich muss tatsächlich sagen, ich war also am ältesten ist Hockey Night in Kanada, dann der Weltmeister, der nicht englischsprachig ist, dann Erich Kühnhackl und dann DL2.
Falsch.
Was?
Ja, das ist nämlich
stimmt, der, ne?
Genau, die ersten beiden sind andersrum. Nämlich die Tschechoslowakei wurde 1947 Weltmeister und Hockey Night in Canada ging erst 1952 auf Sendung. Dann kam Erich Kühnhackl 1980 und natürlich Auf- und Abstieg wurden 2018 wieder
eingeführt. Also so einfach war es dann auch nicht mit den beiden, die also ob jetzt Hockey Night in Canada Einführung ist oder ja, also komm.
Jetzt entscheidet der Herr Böhm, wie das hier ausgeht. 3-3, Game 7. Und deine vier Ereignisse sind, die Schweiz erreicht erstmals ein WM-Finale und da gebe ich einen kleinen Hinweis zu. Es geht nicht darum, wann die Schweiz zum ersten Mal Vize-Weltmeister war. Das war nämlich 1935, aber da gab es noch keine K.O.-Spiele. Ich rede wirklich über ein Finale. Also, die Schweiz erreicht erstmals ein WM-Finale, die deutsche Eishockey-Liga geht an den Start, Gordie Howe und seine Söhne Mark und Murray gewinnen zusammen die WHA-Meisterschaft und erstmals heißt ein WM-Finale bei den Frauen nicht Kanada gegen USA. Also, Schweiz, Finale, DL, Gordy und Söhne und Frauen-WM, nicht Kanada, USA.
Ja, das sind ja Dinge, die noch nicht passiert sind. Die sind ja erst noch in der Zukunft quasi.
Future.
Es tut mir wirklich so leid, wirklich Frauen-Eishockey ist, boah. In dem Fall ist es mir wahnsinnig unangenehm, weil das sollte man dann schon wissen. Aber ich weiß es einfach nicht.
Aber du erinnerst dich schon noch daran, an den Skandal da bei Finnland gegen USA vor ein paar Jahren, als es da hieß, die haben noch gewonnen und dann Schiedsrichter und dann wird das Spiel weitergespielt.
Was für ein bitterer Tipp, den du dir da gibst.
Ja, das stimmt. muss man tatsächlich sagen. Also Familie Howe auf die Eins. Die Einführung der DL auf die Zwei. Oh, scheiße, und das weiß ich tatsächlich nicht.
Diese Pausen im Podcast.
Ja, okay, sorry, dass ich das jetzt, ja, ich weiß. Aber jetzt haben wir ja immer so viele Zuhörer und
die meisten schalten erst zum Quiz ein.
Ja, glaube ich nämlich auch, weil es immer so geil ist.
Weil der andere Scheiß kann interessiert. Die wollen uns nur versagen hören.
Nachdem ich das einfach nicht weiß, wann das genau war, sage ich jetzt Schweiz das erste Mal im Finale und dann nicht Kanada, USA.
Also nochmal die ganze Reihenfolge bitte.
Oh Mann, die Familie Howe, die DL, wahrscheinlich widerspreche ich dem jetzt, was ich gerade gesagt habe, Schweiz im Finale und nicht Kanada, USA.
Richtig.
Leute, we have a winner, Sebastian Böhm.
Warte mal, ich springe gegen die Bandentür hier.
Ja, mach das und direkt in die Kantine. Ist ja aufgegangen. Direkt in die Kantine. Schön Beilagensalat für 80 Cent mitnehmen. Denk dran, ne?
94, ja, erste, also. Ich ergänze noch die Daten, weil ich hätte das Spiel 7 auch gewonnen. Also ja. How weiß ich tatsächlich nicht, welches Jahr das war. Daten, das nein, war da weiß ich nicht, aber den anderen war es, ist dann 94, 2017, 2019, oder?
Nee,
komm, 2014, 2013, 2019, so.
Jetzt stimmt's, so, sorry, genau. Gordy Auwer 1974, DL 94, Schweiz 2013 zum ersten Mal Finale und 2019 war Kanada USA. Es steht 4-3 für Herrn Böhm. Game 7 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Wie kann ich eigentlich untätig Game 7 verlieren? Also wie kann ich jetzt, ich habe gar keine Möglichkeit.
Wayne Gretzky mehr als 200 Punkte in
einer Saison Moment.
Macht.
Er hat dreimal so die Chance
Edmund
gehabt.
Eulers. Nein. So wie die Edmund Eulers.
Ich.
Genau. Sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Wie kannst du ein Game 7 spielen, in das ich gar nicht eingreifen kann?
Alter, wir machen doch immer so Quiz, die 7 Runden haben, wo der eine dann nur zuguckt.
Naja, aber nein,
oft, ja nicht immer. Gefunden. Natürlich habe ich deswegen halt einfach den...
Eben, Vorteil. Wenn er die Hauptrunde gewinnt, wenn er weiß, dass Wayne Gretzky in der Lage war, schon mal einen Scorerpunkt zu machen,
ja,
dann läuft's.
Naja. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Stark gespielt.
Ja. Ja.
Vielen Dank.
Ich saß auf der Pressetribüne, als du Spiel 7 gewonnen hast.
Genau, so ist das.
Entweder saß ich auf der Pressetribüne oder stand an der Bandentür, als du Spiel 7 gewonnen hast.
Ich habe mir erst überlegt, ob ich sagen soll, ihr beide spielt zusammen gegen mich, dass ihr das noch diskutieren könnt immer. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich finde das Format witzig.
Super.
Aber es ist natürlich wirklich noch nicht ganz ausgereift, wie ich dir recht verziehe, weil der eine bei Spiel 7 dann wirklich nur zuguckt. Da müssen wir uns vielleicht noch einen kleinen Kniff überlegen.
Hey, aber ich bin von hinten gekommen. Ich war 0-2 zurück. Ich war 2-3 zurück.
Absolut. Du hast Charakter. Ja. Kann ich ja sagen.
Dann ich habe es nämlich nicht nur in den Beinen, sondern auch in den Unterarmen.
Ja, so ist es. So ist es.
Das war der Roundtable. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an euch beide.
Und danke an Sebastian Böhm.
Danke, Bernd. Danke, Christoph.
Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, wenn ihr Olympia-Podcast hören wollt, ne? startnext.com/Olympia-2026. Da werden wir ausführlich über dieses Turnier diskutieren, wenn wir entsprechend supported werden. Danke für die Unterstützung da und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.